Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Marieke.
Und ich bin Amanda. Wir sind wieder zurück im Studio, diesmal auch im Trio. Olaf ist wieder da. Wir haben ein Foto gepostet, dass ihr das auch seht. Wir haben Beweise auf Instagram gepostet. Und ja, wir sind froh, dass Marieke heile hier ist. Weil, möchtest du erzählen?
Ja, ich bin ja letzte Woche mit dem Auto nach Berlin gefahren. Ein Auto ohne Klimaanlage. Es war eine Zumutung. Haben mich auch einige Leute darauf angesprochen. Und dann wollte ich mit dem Auto am nächsten Tag nach der Aufnahme zurückfahren und merkte schon so, dass es irgendwie ein bisschen komisch zu fahren war. Und dann hat das Auto auf der Stadtautobahn angefangen zu qualmen. Ich habe es noch gemerkt, habe es geschafft, von der Autobahn runter in Charlottenburg ranzufahren, an die Straße, erstmal im absoluten Halbmittelverbot geparkt, dann auch noch geschafft, Gott sei Dank, das Auto irgendwie umzuparken. Und dann habe ich mehr als 3 Stunden letzten Endes gewartet, bis irgendwann das Auto vom ADAC abgeholt wurde. Habe dann 5 Stunden gebraucht insgesamt von meiner Haustür bis wieder zu meiner Haustür in Berlin. Musste dann warten, musste dann mit der Bahn fahren. Das war einfach so schlimm. Es war sehr, 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 sehr heiß. Und ich habe sehr geschwitzt und habe dann einfach nochmal mich so gefreut, dass ich Olaf nicht dabei hatte.
Ich wollte gerade sagen, nochmal für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, letzte Woche, Olaf war nicht dabei.
Genau, Olaf war zu Hause und hatte sich gut gehen lassen. Was heißt zu Hause? Also bei meinen Eltern. Und ich war sehr glücklich. Und es war sehr, sehr schlimm. Amanda hat mir aber beigestanden per Handy. Das war ganz gut, weil ich habe mich echt einsam gefühlt. Ich hatte Gott sei Dank ein Hörbuch dabei. Ich hatte auch nichts zu lesen oder irgendwas dabei. Und hatte mich auch ganz schrecklich angezogen, weil ich dachte, naja, ich steige ja nur ins Auto und dann steige ich bei meinen Eltern wieder aus. Dem war nicht so. Ich saß dann in meinem unterirdischen Outfit in Charlottenburg und habe mich sehr underdressed gefühlt.
Gerade wer vielleicht auch Charlottenburg nicht kennt, ist ein feinerer Bezirk in Berlin.
Mein Outfit war nicht so passend, aber naja, hat alles geklappt. Jetzt bin ich wieder in Berlin gut angekommen.
Genau. Und hast uns einen Fall mitgebracht, über den ich nicht viel weiß, außer dass ein Tier vorkommt, das ich jetzt noch nicht nennen werde, weil ich möchte nicht spoilern.
Und da soll ich so, verschiedene Tiere drin vor.
Ich weiß nur von einem Tier. Oioioi.
Ich muss eine Sache sagen, bevor ich mit dem Fall anfange, bevor ihr euch wundert. In diesem Fall geht es um ein Auto, das ist ein Ford Bronco und es geht um eine Person namens Bronco. Also es wird eigentlich im Fall auch klar, aber falls ihr irgendwie, manchmal wissen wir, dass manchmal was passiert und dann hört man und dann geht es die ganze Zeit um Bronco und Bronco. Es gibt einmal das Auto und einmal die Person. Nur nicht wundern.
Sehr gut, dann bin ich gespannt. Ich lehne mich zurück. Ich habe erstmal nichts zu tun. Außer zuzuhören. Und ich bin sehr gespannt.
Ping, 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 klingt es durch die kalte Novembernacht. Dazwischen Schreie. Ping, ping, ping. Lautlose Schritte durch den Wald hinterlassen Fußabdrücke im Schnee. Immer den Stimmen und dem metallischen Ping hinterher. Weicher Waldboden, Kiefernnadeln, Schnee. Schlucken jedes Geräusch. Die Schritte werden langsamer, bleiben stehen. Scheinwerfer erhellen den Wald, dunkle Gestalten in der kalten Nacht. Tritte, Schläge, ping, ping. Ein Kopf zerplatzt. Dunkles Blut in weißem Schnee, ein tödliches Geheimnis. Nordmichigan, USA, 1998. Endlich. Robert Lesneski, genannt Bronco, hat es nach einigen frustrierenden Jahren in der mittleren Polizeiverwaltung endlich geschafft. Das Angebot, das sie ihm gemacht haben, ist ein Traum. Eine Stelle als Sergeant bei der Michigan State Police. Das bedeutet mehr Geld und nach vielen Jahren hinterm Schreibtisch endlich wieder raus in die Freiheit. Echte Menschen, echte Schicksale, echte Verbrechen. Bronco kann sein Glück kaum fassen. Sein neues Revier ist riesig und umfasst mit mehr als 6000 Quadratkilometern mehrere Counties hier im rauen, fast menschenleeren Nordosten Michigans. Bronco ist nun zuständig für die schweren Fälle. Wenn es kompliziert wird, uneindeutig, wenn die Cops vor Ort nicht weiterkommen, dann ist er dran und unterstützt oder übernimmt die Ermittlungen. Langweilig wird es ihm hier auf jeden Fall nicht werden. Mit seinem Dienstantritt im Juli 1998 übernimmt Bronco nicht nur einige laufende Ermittlungen und ein hässliches kleines Büro von seinem Vorgänger Halleck, sondern auch einen Fall, der bei der Polizei im Norden Michigans mittlerweile traurige Berühmtheit erlangt hat. Ein Fall, an dem sich die Ermittler und insbesondere sein Vorgänger seit mehr als 10 Jahren die Zähne ausbeißen. Es ist der Fall von Brian Ogenen und David Till. Zwei jungen Männern aus Detroit, die an einem kalten Novemberwochenende spurlos verschwanden. Es war das zweite Wochenende der sogenannten Deer Season in Michigan gewesen. Deer Season, so heißt die Hirschjagdsaison, in der hunderttausende Jäger und Jägerinnen in den sonst eher menschenleeren und ursprünglichen Norden Michigans pilgern. Von überall her kommen die Menschen. Aus Detroit, Chicago reisen tausende Kilometer aus den Nachbarstaaten an. Glänzende Blechkarawanen, die sich durch die Straßen schlängeln, Motels und Campingplätze bevölkern und wie bewaffnete Heuschrecken über die Wälder herfallen. Für die, vorwiegend, männlichen Jagdtouristen ist es eine Zeit der gefühlten Freiheit. Raus in die Natur, Bier trinken, Schenkelklopfer, die Jagd. Für die Menschen hier im Norden ist es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Pilger der Deer Season spüren viel Geld in diesem sonst so entlegenen Teil der USA. Auch Brian und David, beste Freunde seit der Grundschule, freuen sich auf ein Männerwochenende. Raus aus dem Alltagstrott, raus in die Natur. Davids Familie hat eine kleine Jagdhütte in White Cloud, ein beliebter Treffpunkt in der Deer Season. Ein paar Männer der Familie und ein paar Freunde von Davids kleinem Bruder sind schon vor Ort. Die Hütte ist voll. Und eigentlich haben Brian und David da gar nicht so viel Lust drauf. So viele Männer, Alkohol und Testosteron auf so kleinem Raum. Brian und David überlegen, zweifeln. Auch Brians Eltern haben eine Hütte am See. Da hätten sie auf jeden Fall ihre Ruhe. Sie überlegen hin und her. Sie könnten auch einen alten Freund weiter oben im Norden besuchen. Eine schwere Entscheidung. Am Freitagnachmittag macht David sich schließlich auf zu Brian, der noch völlig fertig von seiner Nachtschicht ist. Und während Brian seine Sachen für das Wochenende zusammenpackt, ruft David noch einmal seine Frau Denise an. Ob sie nicht doch Lust hätte, mitzukommen? Denise lehnt ab. Sie ist zum Shoppen verabredet. Anschließend telefoniert David noch kurz mit seiner Mom. Um ungefähr 5 Uhr am Nachmittag scheinen die beiden Freunde dann eine Entscheidung getroffen zu haben. David ruft seinen kleinen Bruder Matt an. Sie werden nach White Cloud kommen. Aber wahrscheinlich erst morgen, am Samstag. Dann steigen Brian und David in den großen schwarzen Bronco und fahren raus aus der Stadt. Doch sie werden nicht in White Cloud ankommen. Nicht am Freitag, nicht am Samstag. Sie werden nicht am Sonntagabend zurück in Detroit sein, werden nicht am Montagmorgen pünktlich zur Arbeit erscheinen. Ihre Partnerinnen, ihre Familien beginnen sich Sorgen zu machen. Am nächsten Wochenende fährt schließlich ein kleiner Suchtrupp, bestehend aus Davids Frau Denise, seinem Bruder Matt sowie Brians Partnerin Janice und ihrem Onkel nach White Cloud. Sie suchen nach Brian und David, nach dem Bronco, nach irgendeinem Zeichen, einem Anhaltspunkt. Sie reden mit Einheimischen, mit Lokalblättern, mit der Polizei, Radiostationen. Sie alle wollen helfen, doch niemand weiß etwas. Niemand scheint die beiden Freunde gesehen zu haben. Wie auch, Brian und David sind nicht nach White Cloud gefahren. Als die Polizei die Suche nach den beiden Vermissten übernimmt, können sie, anhand von Zeugenaussagen, rekonstruieren, dass David und Brian Richtung Norden gefahren sind. Sie wollten wohl doch ihren alten Kumpel einen Besuch abstatten. Doch auch bei ihm kamen sie nie an. Zeugen aus der Gegend berichten, wie zwei junge, stark nach Alkohol riechende Männer mit einem schwarzen Bronco nach dem Weg gefragt hätten. Wie die beiden in verschiedenen Bars in der Gegend gesehen wurden. Sie waren auffällig. Nicht nur aufgrund des starken Größenunterschiedes zwischen ihnen, sondern auch wegen ihres Verhaltens. Verschiedene Zeuginnen berichten, dass die beiden auf der Suche nach Frauen gewesen seien. Und dass sie Frauen angemacht hatten, sie belästigt haben. Kein gutes, aber ein auffälliges Bild. Später berichten Zeugen von Auseinandersetzungen, von Streit in Bars. Und seitdem fehlt von Brian, David und dem Bronco jede Spur. Und jetzt, 12,5 Jahre später, liegt der Fall bei Bronco auf dem Tisch. Die Akten sind dick. Hunderte Namen, Hinweise, Aussagen, Grabungen und doch keine heiße Spur. Oder? Immer wieder kommen zwei Namen in den Akten vor. J.R. und Coco Duval. Brüder und Mitglieder des notorischen Duval-Familienclans. Die Duvals sind eine riesige, weit verzweigte Familie mit unzähligen Geschwistern und Cousins. Und sie erfüllen so ziemlich jedes Klischee, das die Menschen im urbanen Süden des Staates über die Menschen im Norden haben. Es ist eine Familie, die nach ganz eigenen Regeln lebt. Sie misstrauen dem Staat. Die Familienstrukturen sind archaisch. Die Männer haben das Sagen. Die Frauen und Kinder haben zu spuren. Sonst werden sie geprügelt. Manchmal bis an den Rande des Todes. Wer Streit mit einem Duval hat, hat Streit mit der ganzen Familie. Droht eine Schlägerei, ist sofort Verstärkung auf dem Weg. Die Duvals lösen Konflikte mit Fäusten, nicht mit Worten. Doch die Familienloyalität und der Zusammenhalt wird mit Gewalt forciert und mit Drohung sichergestellt. Sie leben in den Wäldern, an Schotterwegen, die Grundstücke voller Autoteile und Altmetall. Sie trinken, nehmen Drogen. J.R. und Coco sind zwei der prominentesten Gesichter der Familie. Mitte der 80er Jahre, als Brian und David verschwinden, waren die Brüder Anfang 30. Die Haare lang und strähnig, zottelige Bärte. Der brutale Ruf der Duvals, gemischt mit absoluter persönlicher Härte, eilt ihnen voraus. Verschiedene Zeugen hatten dann die Verbindung hergestellt. Es hätte Streit zwischen den Duvals und den beiden Jägern gegeben. Wegen eines Hirsches, wegen Spielschulden, wegen Frauen. Wer weiß das schon. Die Duvals hätten die beiden jungen Männer schließlich ermordet und sie dann an ihre Schweine verfüttert oder sie im Wald vergraben oder in einem See versenkt. Den Bronco hätten sie zerlegt und vergraben oder verkauft. Die Details der Geschichten variieren. Nur der Kern der Aussagen bleibt stets derselbe. Coco und J.R. haben die Jäger ermordet und verschwinden lassen. Und auch die Angst vor den Duvals zieht sich durch die Worte und Köpfe der Zeugen. Aufrechterhalten durch Drohung, Anspielung. Halt gefälligst dein Maul, sonst verfüttern wir dich an die Schweine. Es waren schließlich so viele Aussagen gewesen, dass die ganze Sache vor eine Grand Jury in Oakland getragen wurde, die darüber entscheiden sollte, ob die Indizien für eine Anklage gegen Coco und J.R. reichen würde. 36 Zeugen und Zeuginnen sagten aus, für eine Anklage nicht genug, entschied die Grand Jury. Seitdem hatte sich nicht mehr viel bewegt im Fall der vermissten Jäger. Die letzten Eintragungen in den Akten sprechen von Resignation und Stillstand. Und so beginnt Bronco zu ermitteln. Folgt, wie seine Kollegen vor ihm, jeder noch so kleinen Spur und jedem noch so absurden Hinweis. Alles ist offen. Jede Richtung könnte die richtige sein. Als er sich den Familien von Brian und David vorstellt, machen sich Euphorie und Erleichterung breit. Die Familien haben ein gutes Gefühl. Bronco scheint, wie sein Vorgänger Halleck, ein echt anständiger Kerl zu sein. Einer, dem man vertrauen kann. Im März 1999 bekommt Bronco einen spannenden Hinweis von Davids Schwägerin. Sie habe eine Frau getroffen, die Informationen über das Verschwinden von Brian und David habe. Als Bronco schließlich Kontakt zu der Dame aufnimmt, berichtet sie von einer Bekannten, die wohl wüsste, was damals mit den beiden Jägern passiert sei. Zumindest hatte sie ihr das im Vollrausch so erzählt. Allzu große Hoffnung macht Bronco sich jedoch nicht. Die Akten sind voll mit solchen Hinweisen. Alle wissen immer irgendwie irgendwas. Doch er macht sich auf die Suche nach der Dame, klopft an die verschiedensten Haustüren, fragt nach Bob. Der erste Tag der Suche verläuft erfolglos. Doch am nächsten Morgen kehrt er zurück. Es ist eisig kalt. Schnee liegt auf dem Boden, als Bronco zur nächsten Adresse fährt. Das Haus liegt einsam am Ende einer langen Auffahrt. Weißer Rauch steigt aus dem Schornstein. Als er an die Tür klopft, öffnet ihm eine dunkelhaarige Frau. »Sind Sie Bar Klimek?« Panisch verzieht die Frau ihr Gesicht. Ihr ganzer Körper beginnt zu zucken. »You're going to get me killed«, presst sie hervor, versucht schnell die Tür zuzuschlagen, zerquetscht stattdessen Broncos Fuß, den er blitzschnell in den Türspalt geschoben hatte. Eine Sekundenreaktion. Er ahnt, diese Zeugin ist irgendwie anders. Da ist etwas. Er versucht, die Frau zu beruhigen. Sie weint, zittert am ganzen Körper, hat offensichtlich Todesangst und lässt ihn doch, schließlich, voller Widerwillen und Zögern, in ihr Haus. Aber sie macht klar, sie will ihn hier nicht, will nicht mit ihm reden. Das ist Selbstmord. Sie hat panische Angst und fasst doch irgendwie ein bisschen Vertrauen. Barb beginnt, mit Bronco zu reden. Vorsichtig, zögerlich. Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihre Geschichte einem Cop erzählt. Sie hätte mal eine Affäre mit einem Polizisten aus der Gegend gehabt, habe ihm schon gesagt, was sie wüsste. Doch er habe sie nicht ernst genommen. Doch Bronco schreckt das nicht ab. Er spitzt die Ohren und hört Barb aufmerksam zu. Sie sei an dem Wochenende in einer Bar gewesen. Die beiden Jäger, Brian und David, seien auch da gewesen. Zwei unsympathische Typen. Sie hätten eine Frau belästigt. Dann seien die Duvats gekommen und hätten sich eingemischt. Sie hätten ihr nahegelegt, besser nach Hause zu gehen. Und sie sei der Aufforderung nachgekommen. Später hätte sie dann Schreie aus dem Wald hinterm Haus gehört. Sie wusste sofort, dass es die Jäger waren, die da gerade auf die Fresse bekamen. Und dann war es plötzlich ganz still gewesen. Ein paar Minuten später hatte es an ihrer Tür geklopft. Die Duvals. Sie hatten sie gewarnt. Du hast nichts gesehen. Du weißt nichts. Schweine müssen auch essen. Es war die erste Drohung gewesen, jedoch nicht die letzte. Ab und zu kommen sie bei ihr vorbei und erinnern sie daran, den Mund zu halten. Doch jetzt hatte sie den Mund aufgemacht, hatte ihren Namen genannt. Wenn sie das rausfinden, dann ist sie tot. Da ist sie sich sicher. Eine beeindruckende Geschichte. Bronco hofft, dass Barb noch einmal mit ihm reden wird und ihm dann vielleicht die ganze Geschichte erzählen wird. Denn Barb scheint mehr zu wissen, als sie jetzt zugibt. Da ist er sich sicher. Und er würde Recht behalten. Noch am selben Tag lässt Barb ihm über das örtliche Sheriff's Department eine Nachricht zukommen. Sie sei bereit, ihm alles zu erzählen. Ein paar Tage später sitzen sich Bronco und Barb wieder gegenüber. Und Barb beginnt zu erzählen. Sie und ihr Kumpel Ron seien zusammen in der Bar gewesen. Sie hätten getrunken, Pool gespielt. Und dann seien die beiden jungen Jäger aufgetaucht. Zuerst hätte der größere der beiden, David Till, ihr an den Hintern gefasst. Sie habe ihn zurechtgewiesen. Kurze Zeit später seien dann die Duvals gekommen. Sie sei zu ihnen rübergegangen und hätte sich über die Jäger beschwert. Sie würden sich kümmern, hatten die Duvals ihr versichert. Dann sei einer aus der Gruppe zu ihr und Ron rübergekommen, hätte ihnen ein Sixer Bier vor die Nase gestellt und ihnen ans Herz gelegt, nach Hause zu gehen. Das hätten sie gemacht, hätten anschließend bei Barb zu Hause Scarface geguckt. Bis sie auf einmal Schreie aus dem Wald gehört hatten. Schreie und ein metallisches Ping. Ron sei durch das Badezimmerfenster aus dem Haus geklettert, wollte sehen, was da passiert, war in den Wald gelaufen und hatte ihr danach erzählt, dass die Jäger totgeprügelt worden waren. Kurz darauf standen die Duvals vor der Tür, hatten ihr gedroht. Nichts sehen, nichts wissen, die Schweine. Das ist es, das Puzzlestück, ein Augenzeuge, jemand, der die Tat gesehen hat. Das ist das, wonach sie fast 15 Jahre lang gesucht hatten. Doch Bronco ist zu spät, denn Ron wird nicht aussagen. Er ist tot. Suizid. Er habe sich betrunken und sei dann so auf die Straße gekrochen, dass sein Auto über seinen Kopf gefahren sei. Zu spät. Doch Barbs Aussage lässt Bronco nicht los. Sie bestärkt ihn. Er glaubt ihr. Er fängt an, Druck aufzubauen, stellt sich persönlich bei den Duvals vor und taucht dann immer wieder alleine bei ihnen auf. Am liebsten ganz früh morgens. Er lässt freundliche Grüße an JR und Coco ausrichten, wenn er Familienmitglieder sieht. Er will ein Zeichen setzen. Mir macht ihr keine Angst. Gleichzeitig verfolgt er weiter andere Hinweise, nimmt Zeugenaussagen auf und lässt weiter nach dem Bronco suchen. Sucht in Seen und im Wald, hat nun immer eine Schaufel im Kofferraum. Irgendwo muss der Wagen doch sein. Er hat das Gefühl, dass sich etwas tut. Irgendwann stellen sie die Umstände von Barbs Geschichte nach. Kann man die Schreie und das Ping aus dem Wald wirklich bis in ihr Wohnzimmer hören? Sollte es jemals zu einem Prozess kommen, könnte das die entscheidende Frage sein. Sie machen das Experiment. Und man hört das Ping und die Schreie. Ein kleiner Erfolg. Nach mehr als 15 Jahren scheint langsam wieder Schwung in den Fall zu kommen. Und schließlich erlässt der zuständige Staatsanwalt 3 offizielle Vorladungen. Barb und 2 andere Zeugen werden aufgefordert, ihre Aussagen im Beisein des Staatsanwaltes zu machen. Und obwohl sie immer noch um ihr Leben und das Leben ihrer Familie fürchtet, kommt Barb der Aufforderung nach. Sie setzt sich mit Bronco und dem Staatsanwalt zusammen, bereit, ihre Geschichte zu erzählen. Das heißt Rons Geschichte. Oder? Ist das wirklich Rons Geschichte? Barb zögert. Dann blickt sie Bronco und den Staatsanwalt an. Du weißt, sagt sie zu Bronco, dass ich gesehen habe, wie die Jäger getötet wurden. Und dann erzählt Barb ihre Geschichte. Am 13. Mai 2003, fast 18 Jahre nach dem Verschwinden von Brian Ogenin und David Till, werden Haftbefehle für Raymond Wilbur Duval Jr., genannt J.R., und Donald Dean Duval, genannt Coco, erlassen. Die Festnahmen sollen früh am nächsten Morgen erfolgen. Doch ein Informant der Polizei schlägt Alarm. J.R. scheint seine Zelte abzubrechen und untertauchen zu wollen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Duvals über die Pläne der Polizei nur allzu gut informiert sind. Sie müssen sofort handeln. Gemeinsam mit einigen State Troopern fährt Bronco zu J.R. Sie parken die Grundstückseinfahrt zu. Kein Ausweg. Bronco geht zur Tür. Hey, J.R.
Hey, Bronco.
Du wirst verhaftet wegen den Morden an Brian Ogenin und David Till.
Bullshit.
Nach 18 Jahren klicken endlich die Handschellen. Aber liegen sie um die richtigen Handgelenke? Ja, da sind sich zumindest die Staatsanwaltschaft und die Polizei sicher. Mit den Festnahmen von J.R. und Coco scheint sich ein Schleier der Angst vor den Seelen der Menschen zu lösen. Immer mehr Zeuginnen und Zeugen wenden sich nach Jahren des Schweigens mit ihren Geschichten an die Polizei. Vorsichtiger Optimismus macht sich breit. Doch dann erreicht Bronco eine Nachricht, die seinen vorsichtigen Optimismus im Keim zu ersticken droht. Denn auf einmal wird eine neue Staatsanwältin mit dem Fall beauftragt. Donna Pendergast. Sie hat zwar den Ruf, eine brillante Staatsanwältin zu sein, doch sie kennt den Fall nicht. Jahrelang hatte er Seite an Seite mit dem zuständigen Staatsanwalt gearbeitet. Der Mann kennt den Fall, kennt alle Beteiligten, die Beziehung, die Gegend. Wie will Pendergast die tausenden Seiten, die 18 Jahre Ermittlungsarbeit so schnell durcharbeiten und verstehen? Unmöglich. Doch das ist noch nicht alles. Denn Pendergast hat auch noch 3 Wochen Griechenlandurlaub im Oktober gebucht. Urlaub, den sie nicht verschieben wird. Sie wird erst am 13. Oktober zurück in Michigan sein. Der Prozessbeginn? 7 Tage später. Bronco bekommt Panik. 1 Woche Vorbereitungszeit. Für 18 Jahre Ermittlungsarbeit. Für 18 Jahre Ungewissheit. Für 2 Menschenleben. Er verflucht die Staatsanwaltschaft, verflucht diese politischen Spielchen. 3 Wochen Griechenland. Das kann niemand schaffen. Das wird nichts. Doch dann trifft der Pendergast. Die Staatsanwältin überrascht ihn. Hat es irgendwie geschafft, sich die tausenden Seiten, die hunderten Namen und auch die kleinsten Details des Falls einzuprägen. Er ist beeindruckt. Vielleicht wird das ja doch noch was. Der Prozess gegen J.R. und Coco beginnt am 20. Oktober 2003 im Circuit Court von Standish in Aranac County. Das ganze Land blickt nun nach Michigan. Blickt auf die beiden Männer Anfang 50, die 2 junge Menschen an ihre Schweine verfüttert haben sollen. Eines ist allen Beteiligten von Anfang an klar. Es wird kein leichtes Spiel werden. Ein reiner Indizienprozess. Keine Leichen, keine Tatwaffe, ein Prozess ohne Beweise. Es ist ein Prozess der Zeugen, der Glaubwürdigkeit und der Sympathien. Wem kann die Jury glauben? Zeugin nach Zeugin tritt vor das Gericht. Sie erzählen ihre Geschichten oder beklagen Erinnerungslücken, plötzlichen Gedächtnisverlust oder Unwissenheit. Und dann ist es soweit. Die eine Zeugin, auf die sie alle gewartet haben. Die Frau, auf deren Schultern nur 2 Schicksale lasten. Die Türen des Gerichtssaals gehen auf und die Frau mit dunklen Haaren betritt vorsichtig den Gerichtssaal. Macht zögerlich 1 Schritt und dann noch einen. Die Kameras klicken ohne Erbarmen. Einatmen, ausatmen. Sie wirft einen Blick auf die Anklagebank und erschrickt. Tränen füllen ihre Augen. Barb schreit auf. Ich kann das nicht. Dann dreht sie auf dem Absatz um und rennt aus dem Gerichtssaal. Sie hat Angst. So unglaubliche Angst. Doch Barb fängt sich, reißt sich zusammen, tritt wenig später in den Zeugenstand und erzählt ihre Geschichte. Erzählt nun endlich ihre Wahrheit. Kein Hörensagen, kein Ron, der zwischen ihr und den Ereignissen steht. Nein, das hier ist ihre Geschichte. Es war das 2. Wochenende der Deer Season gewesen. Sie und Ron hätten etwas zu feiern gehabt. Denn er hatte seinen ersten legalen, also mit einer echten Jagdlizenz erlegten, Hirsch geschossen. Er war so stolz. Ein Grund zum Feiern und zum Trinken. Und Barb trinkt. Unglaublich viel. Spült einen Drink nach den anderen die Kehle hinunter. Dann seien da die beiden jungen Jäger gewesen. 2 unangenehme Gestalten. Zuerst greift einer von ihnen ihr beim Poolspielen an den Hintern. Sie wehrt sich, weist ihn zurecht. Dann ist es der Große, der seinen Schoß an ihrem Hintern reibt. Wieder wehrt sie sich, schreit ihn an. Kurze Zeit später kommen 3 der Duval-Brüder in die Bar. JR, Coco und Rex. Als die Duvals die beiden jungen Jäger entdecken, scheinen sie sie sofort zu erkennen und ins Visier zu nehmen. Als gäbe es da eine Vorgeschichte. Barb ahnt, dass es bald Ärger geben wird. Die beiden jungen Männer lassen sich durch die Anwesenheit der Duvals nicht abschrecken. Belästigen weiter weibliche Gäste. Barb kocht vor Wut. Hitzige Worte fliegen zwischen den beiden Jägern und den Duval-Brüdern hin und her. Die Stimmung ist aufgeheizt. Barb will die Polizei rufen, doch jemand sagt ihr, dass die schon gerufen wurde. Dann läuft Coco Duval an ihr und Ron vorbei zum Münztelefon. Und Barb hört über die laute Musik hinweg, wie er Verstärkung ruft. Eine Dreiviertelstunde später, von der Polizei fehlt immer noch jede Spur, tauchen dann zwei Männer in der Bar auf und setzen sich zu den Duvals an den Tisch. Dann kommt einer aus der Gruppe zu ihr rüber. Ob sie wisse, wo sie Gras kaufen können? Klar, die Grassuchenden verschwinden nach draußen. Die Luft knistert. Doch Barb ist immer noch wütend auf die beiden jungen Männer, die die Frauen hier im Laden belästigen und die sich so schlimm aufführen. Sie regt sich auf. Ihre Stimme ist laut. Man hört sie. Und wieder kommt einer der Männer vom Duval-Tisch zu ihr und Ron rüber. Er hat sie gehört. Mach dir keine Sorgen, sagt er ihr. Wir kümmern uns drum. Kurz darauf stellt einer aus der Gruppe ihnen ein Sixpack Bier vor die Nase. Geht mal lieber nach Hause, rät er Barb und Ron. Barb kommt der Aufforderung gerne nach. Doch Ron ist unsicher, würde gerne noch sehen, wie die Fetzen so richtig fliegen. Barb setzt sich durch. Sie hauen ab. Als sie aus der Bar kommen, fällt ihnen ein schwarzer Bronco ins Auge. Er parkt scheiße, versperrt gleich zwei Parkplätze. Gemeinsam mit einem anderen Bekannten fahren Barb und Ron zu Barb nach Hause. Sie sitzt am Steuer ihres Wagens und ist sehr betrunken. Zu Hause angekommen, schalten sie den Fernseher ein. Ron will unbedingt Scarface gucken, zum ungefähr 200. Mal. Aber Barb lenkt ein. Immerhin hat er schon den Kampf in der Bar verpasst. Während Al Pacinos Gesicht über die Mattscheibe flimmert, läuft ihr kleiner Shelty Antonio unruhig durch die Wohnung. Irgendwas ist anders. Aber was? Und dann hört sie es. Ping, ping. Klar und metallisch. Barb öffnet das Fenster und hört Männerstimmen. You are dead, you rotten motherfucker, schreit jemand durch den Wald. Barb weiß sofort, was los ist. Den Jägern wird der Arsch versohlt. Dann bekommt Ron wohl doch noch seinen Kampf zu sehen. Er klettert als erstes aus dem Badezimmerfenster, holt eine Leiter aus dem kleinen Schuppen und stellt sie ans Fenster. Barb klettert über die Leiter hinunter nach draußen. Es ist eiskalt. Schnee bedeckt den Waldboden. Sie laufen parallel zur Straße. Der Schnee und der weiche Untergrund schlucken alle Geräusche. Dann schneidet eine Männerstimme durch die kalte Nachtluft. Kann uns irgendjemand helfen? Verzweiflung liegt in der Stimme. An einer kleinen Lichtung kommen Barb und Ron zum Stehen. Da, auf der anderen Seite der Straße, steht der schwarze Bronco. Daneben ein anderer Pickup-Truck. Die Scheinwerfer sind an, lassen den Schnee leuchten. Ein Mann liegt im Scheinwerferlicht am Boden. Er versucht, sich aufzurichten. Es ist der große, schlaksige junge Mann. Über ihm stehen Coco und JR. Weiter weg stehen drei weitere Männer. Sie halten den kleinen, kompakteren Jäger fest. Der große Jäger fleht, schreit in die Dunkelheit. Bitte Gott, kann uns irgendjemand helfen? Vergeblich. Während JR den am Boden liegenden Mann mit Tritten und Schlägen malträtiert, holt Coco ein letztes Mal aus. Schwingt das lange Rohr, oder vielleicht ist es auch ein Baseballschläger. Schwingt es gegen den Kopf des jungen Mannes. Der Kopf zerplatzt. Blut, Knochen, Gehirn. Lachen. Der kleine Jäger nutzt den Moment, um sich loszureißen. Versucht zu entkommen. Rennt um sein Leben. Doch er kommt nicht weit. Wird zurückgezerrt. Er bricht zusammen. Nässt sich ein. Und wieder lachen die anderen Männer. Dann ist er dran. Vollkommen entfesselt fangen Coco und JR nun an, auf den jungen Mann einzutreten und zu schlagen, bis auch er ganz ruhig ist, bis auch sein Herz nicht mehr schlägt. Das reicht. Barb dreht sich um, läuft so schnell sie kann zurück durch den verschneiten Wald, durch die stummen Kiefern, zurück nach Hause. Sie steigt über die kleine Leiter ins Badezimmer. Kurz darauf kommt auch Ron durch das Fenster geklettert. Und dann klopft es. Coco. Hinter ihm JR. Coco blickt sie an. Ihr wisst, dass wir es wissen. Wir kennen deine Familie. Ihr habt nichts gehört. Pigs gotta eat too. Schweine müssen auch fressen. Barb ist verwirrt. Pigs. Meint er die Polizei? Und dann ist der Spuk vorbei. Coco und JR steigen in die Autos. Nacheinander fahren der schwarze Bronco und der Pickup-Truck in die Nacht. Ronnie überredet sie noch, hinterherzufahren. Wir sehen, was sie mit den Leichen machen. Und Barb lässt sich breitschlagen. Doch irgendwann verlieren sie die Autos aus den Augen. Am nächsten Tag erinnern nur noch dunkle Flecken im weißen Schnee an die beiden jungen Männer. Da ist sie, die Augenzeugin, Barb. Die Verteidigung versucht, so viele Lücken in ihrer Aussage aufzuzeigen wie möglich, versucht Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit zu wecken. Eine Augenzeugin, die nach eigenen Angaben 8 bis 9 Drinks intus hatte, die jahrelang geschwiegen hatte, die immer wieder ihre Storys geändert hatte. Warum sollte sie jetzt auf einmal die Wahrheit sagen? Hatte sie es auf die zur Lösung des Falls ausgesetzte Belohnung abgesehen? Und warum hatte sie die ganze Zeit über immer wieder erwähnt, dass sie so viel Angst hatte? Es ist eine Frage, die in Anbetracht der Umstände, dass einige Zeugen sogar aus Angst vor den Duvals den Bundesstaat verlassen hatten, eher seltsam anmutet. Doch Barb antwortet: Ich habe 18 Jahre in Angst gelebt. Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Der Verteidiger hakt weiter nach. Ist Ihnen denn irgendwas passiert in den letzten 18 Jahren? Antonio wurde getötet. Antonio? Mein Hund, erschossen. Wie wurde er getötet? Er wurde erschossen, in den Kopf. Okay. Und dann wurde mein anderer Hund überfahren. Der Verteidiger hakt nach. Okay, und Sie glauben, und Sie haben gesagt, dass Sie meine Enkelin kennen. Ich hatte hübsche Enkelin. Einen Moment, Miss Boudreaux. Der Verteidiger versucht, sie zu unterbrechen. Doch der Richter stoppt ihn. Er könne nicht einfach eine Frage stellen und die Zeugin dann bei der Antwort unterbrechen. Er solle die Frage wiederholen. Der Verteidiger setzt erneut an. Ist Ihnen in den letzten Jahren denn irgendwas passiert persönlich? Ich rede jetzt nicht von, also es tut mir leid, dass Ihr Hund überfahren wurde, aber ist Ihnen denn persönlich irgendwas passiert in den letzten 18 Jahren? Jemand ist in mein Haus eingebrochen. Okay, und haben die was gestohlen? Nein. Okay, und Sie wohnen seit dem Vorfall immer noch im selben Haus? Ja. Der Verteidiger scheint zufrieden. Nichts weiter. Doch dann steht die Staatsanwältin auf. Wendet sich an Barb. Sie haben angegeben, dass ihre beiden Hunde, dass einem von ihnen in den Kopf geschossen wurde und einer von ihnen überfahren wurde. Gab es irgendwas Ungewöhnliches an den Umständen, unter denen der Hund überfahren wurde? Sie war im Garten. Was meinen Sie damit, sie war im Garten? Sie war in meinem Garten, als sie überfahren wurde. Angst, Drohung, Gewalt. Es sind Themen, die sich durch viele der Zeugenaussagen ziehen. Barb ist nicht der einzige mutige Mensch in diesem Prozess. Da sind noch andere Familienmitglieder. Ex-Freundinnen, Ex-Frauen, Bekannte, die von Gewalt berichten, von Drohung, von massiver Angst. Die Aussage für Aussage ein Bild zu bauen helfen. Von einer Familie, in der Frauen an den Rande des Todes geprügelt werden und in der das Verschwinden von 2 jungen Männern zu einem Running Gag wurde. In der es Geschichten von menschenessenden Schweinen gibt. Während die Anklage versucht, ein genaues, brutales Bild der Duvals zu zeichnen, hat die Verteidigung eine andere Aufgabe. Sie muss den Fokus der Jury wieder auf 2 Punkte lenken. Keine Leichen, keine Beweise. Können Sie überhaupt mit Sicherheit sagen, dass Brian und David tot sind? Vielleicht sind sie auch in Alaska oder auf Hawaii. Und selbst wenn Sie es für wahrscheinlich halten, dass sie tot sind, wäre es dann nicht möglich, dass jemand anderes für den Tod der beiden Männer verantwortlich ist? Es ist an der Zeit, den Geschworenen ein paar alternative Verdächtige zu präsentieren. Und so ruft die Verteidigung zwei Menschen auf, die ganz eigene Geschichten haben. Geschichten, die massive Zweifel an Barbs Aussage wecken sollen. Die erste Zeugin, die nun ihre Geschichte erzählt, ist Jägerin. Genevieve Jacklin kann sich noch ganz genau an das 2. Wochenende der Deer Season erinnern. Sie hatte einen prächtigen 8-Ender Hirsch geschossen. Es war der Samstag gewesen. Sie und ihr Mann waren unterwegs gewesen, als sie die 3 Männer gesehen hatten. Ein seltsames Trio mit einem schwarzen Bronco. 2 der Männer waren offensichtlich Jäger gewesen, trugen Jagdklamotten. Doch der 3. im Bunde passte nicht wirklich dazu. Kein Jäger. Da waren sie sich sicher. Dann, 3 Jahre später, hatte sie den 3. wiedergesehen. In der Zeitung. Sein Name Joel Hanna. Er hatte einen Polizisten getötet, der ihn als Anhalter mitgenommen hatte und dann einen alten Mann ermordet, um dessen Boot zu stehlen. War später von der Polizei erschossen worden, als er 2 Polizisten mit einer Forke attackierte. Das war er gewesen. Sie erkennt ihn. Schnell hatte sie die Polizei verständigt, war sich sicher, dass sie ihn mit den beiden Jägern gesehen hatte. Soweit eine gute alternative Theorie. Wäre da nicht der Umstand, dass Jacqueline bei der Polizeivernehmung damals keinen der drei Männer auf den Fotos wiedererkennen konnte? Weder den angeblichen Täter noch die vermeintlichen Opfer. Aber die Verteidigung hat noch einen anderen Zeugen im Ärmel. Einen Mann namens Donald Dutton. Und Donald Dutton berichtet von einem grausamen Mord. Begangen von Brüdern. Brian und David hatten eine zu große Klappe gehabt, wären in einer Bar mit anderen Gästen in Streit geraten. Die anderen Gäste hätten die Brüder erschossen und mit einer Axt getötet, hätten ihre Kleidung anschließend verschenkt und den Bronco weiterverkauft. $1,200. Ein Schnäppchen. Die Brüder, von denen Donald Dutton redet, sind jedoch nicht die Duvalls, sondern seine Freunde Jeff, Artie und Mikey. Eiskalte Mörder. Und sie hätten die Tat ihm gegenüber gestanden. Schon vor 3 Jahren hatte er Bronco davon erzählt, hatte eine seitenlange, detailreiche Niederschrift seiner Aussage angefertigt, auf die Verteidigung, obwohl sie ihn als wichtigen Entlastungszeugen aufgerufen hatte, jedoch nicht eingegangen war und die Staatsanwaltschaft nun mit den Anwesenden teilt. Schritt für Schritt führt die Anklage Dutton durch seine Aussagen von damals. Sie hatten also Amnesie und sind jetzt wieder geheilt, fragt Pendergast Dutton. Dutton bejaht. Und aufgrund dieser Amnesie haben sie das Verbrechen auch die letzten 15, 16 Jahre lang nicht zur Anzeige gebracht? Yes, ma'am. Pendergast zitiert seine Tatbeschreibung. Liest vor, wie die Brüder die Leichen anschließend im Fluss entsorgten, wie sie die Münder der Opfer mit den Fingern offen hielten, bis genug Flusswasser in die Körper gelaufen war und die Körper dann sanken. Bruder Mikey hätte diese Form der Leichenentsorgung zur Kunstform entwickelt, schrieb Dutton. Er hätte das schon 30 Mal gemacht. Yes, ma'am. Also das ist das, was sie der Polizei gesagt hatten, dass Mikey diese grauselige Sache schon 30 Mal gemacht hatte? Yes, ma'am. Und sie haben gesagt, dass sie es nach ein paar Minuten nicht mehr ausgehalten haben, weil ihre christliche Seele sich übergeben wollte? Das stimmt, ma'am. Es geht hin und her. Pendergast zitiert. Nachdem die Jäger getötet wurden, habe ich gesehen, dass Mikey eine neue grüne Jacke trug. Mikey ist ein langhaariger Hippie und seine neue Jacke an ihm sieht irgendwie seltsam aus. Aber Artie war immer ein gelackter Typ mit gelackten Haaren und Artie trug einen dünnen schwarzen Mantel. Das ist Ihre Aussage? Yes, ma'am. Die Arme waren zu kurz, aber es war ein Souvenir. Ist das Ihre Aussage? Yes, ma'am. Und Sie hatten Ihnen ein paar Jeans angeboten, aber die waren zu groß? Ja. Satz für Satz geht Pendergast die Aussage durch. Und Sie sagen, dass Sie, gemeint sind hier die Brüder, ungefähr 31 Menschen umgebracht haben, 24 davon im Rouge. Im Rouge River? Ja. 2 Biker in der 6 Mile Road? Yes, ma'am. Und 2 in dem Bächlein auf dem Grundstück von ihrem Vater? Yes, ma'am. Und dann noch die alte Dame, die Jeff zu Tode prügelte, um an ihre Rubinkette zu kommen? Ich habe die Kette gesehen. Haben Sie sich an all diese Dinge erinnert oder kam die Erinnerung, nachdem Ihre Amnesie geheilt war? Die meisten Erinnerungen seien mit der Heilung der Amnesie eingetreten. Und gaben Sie damals an, dass Jeff das Gold für seine Freundin Michelle von Leslie Williams, dem Serienmörder, gekauft hatte? Yes, ma'am. Und Leslie Williams ist ein Massenmörder, für den Ihr Kumpel Paul gearbeitet hatte? Yes, ma'am. Und wissen Sie, wer damals die Anklage gegen Leslie Williams geleitet hat? Nein. Sie steht vor Ihnen. Immer weiter geht Pendergast durch Duttons Aussage. Berichte von Morden, von toten Bikern, Axtmorden, blutigen Klamotten und Überfälle auf Casinos. Es ist wild. Und dann schreiben sie in ihre Aussage, Jeff wusste, dass ich zu viel wusste und er hat mich in seinen Truck gelockt, weil ich Amnesie hatte und vergessen hatte, dass er der Mörder war. Und dann wollte er mich gerade totschlagen und hat mich bedroht und mir ist wieder eingefallen, dass er ein Mörder ist und dass die blutigen Klamotten bei Salvation Army von ihnen sein müssen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wie dumm sie waren und an der Art, wie er reagiert hat, habe ich gemerkt, dass ich recht hatte. Ich habe gelogen, um mein Leben zu retten. Das stimmt genauso, ma'am. Einen Moment, Pendergast pausiert. Also wenn ich die Vorgänge richtig verstehe, dann hatten die vergessen, dass sie Amnesie hatten? Die Fragen und Antworten zwischen Pendergast und Dutton gehen hin und her. Er zeigt ein beispiellos umfangreiches Wissen über einen ganzen Haufen berühmter Mordfälle und Mörder. Die Verteidigung fühlt sich genötigt klarzustellen, dass Dutton nur von den Morden gehört habe, er sie jedoch nicht begangen habe. Alles nur Informationen aus der Nachbarschaft. Es wird eines der größten Rätsel des Falls bleiben, wieso die Verteidigung ausgerechnet Donald Dutton aussagen ließ. Doch auch wenn seine spektakuläre Aussage nicht unbedingt geeignet erscheinen, glaubhaft alternative Verdächtige zu präsentieren, die Verteidigung ist stark. In ihren Abschlussplädoyers weisen die Verteidiger auf all die Widersprüche hin, die sich durch die Aussagen der Zeuginnen ziehen. Unglaublich viele Widersprüche. Und dann keine Leichen, kein Auto, keine Beweise. Viele Gerüchte, viel Hörensagen. Genug, um über jeden Zweifel erhaben, zwei Menschen schuldig zu sprechen? Nun liegt es an den Geschworenen. Nach 2 Stunden Besprechung kehrt die Jury zurück. Das Urteil ist einstimmig. Später wird herauskommen, dass die Jury ihre Entscheidung eigentlich schon nach 10 Minuten Besprechung getroffen hatte und anschließend einfach nur noch, quasi pro forma, alles durchgegangen war, um bloß keinen schlechten Eindruck zu vermitteln. J.R. und Coco Duval werden von der Jury des First-Degree-Murders für schuldig gesprochen und später zu lebenslanger Haft verurteilt. Von Brian Ogenen und David Till fehlt bis heute jede Spur.
Wow, was ein Fall. Was für absurde Elemente in diesem Fall. Ich bin sprachlos ein bisschen. Marike hält gerade schon das Buch vor sich, was ihre Quelle ist. Ich weiß nicht, möchtest du darüber jetzt schon sprechen?
Ja, weil es ist wirklich, Amanda hat es angesprochen, das ist teilweise ein Fall, der unglaublich absurde Züge annimmt, der gleichzeitig aber mich auch schockiert hat, weil er unglaublich brutal war. Zumindest was beschrieben wurde. Bevor ich über irgendwas anderes rede, muss ich einmal die Quelle erwähnen, denn es gibt schon Quellen zum Fall. Es gibt zum Beispiel auch die Revision, die JR und Coco eingelegt haben, die auch immer wieder abgewiesen wurden. Aber die eine Quelle zum Fall, auf die sich auch alle anderen Quellen eigentlich berufen, ist ein Buch von Tom Henderson, das heißt Darker Than Night. Und er hat quasi Einsicht gehabt in die ganzen Aufnahmen aus dem Gericht, in die ganzen Notizen, die Donna Pendergast sich gemacht hat, also die Staatsanwaltschaft, die Bronco, also der ermittelnde Sergeant gemacht hatte, und hat daraus so ein krass umfassendes Buch geschrieben, was mir total, also ich fand es super spannend, was man bei dem Buch sagen muss und was sich auch durch den Fall zieht. Es ist ein unglaublich komplexer Fall. Also ich habe es ja so ein bisschen versucht anzudeuten. Es wurden unglaublich viele Zeuginnen und Zeugen gehört. Es gibt unglaublich viele Aspekte, Hinweise etc. Und ich habe irgendwann ungefähr nach der Hälfte des Buches aufgehört, den Anspruch zu haben, zu verstehen, um wen es gerade geht. Mhm. Weil es gibt so viele Zeugen und so viele Zeuginnen, die verschiedene Sachen aussagen. Und er nennt sie wirklich, er versucht alle zu nennen, er geht auf die Leute ein, berichtet ganz detailliert von den Ermittlungen. Und das hätte wirklich komplett den Rahmen gesprengt. Das Buch ist fast 400 Seiten lang. Aber umso toller fand ich das Buch. Also mir hat es wirklich gut gefallen, das zu lesen. Was interessant ist natürlich, er hat natürlich ganz stark diese Perspektive gehabt, dass auch aufgrund der Quellen, dass er ganz stark auf der Seite natürlich der Staatsanwaltschaft stand und auf der Seite von Lesneski, also Bronco, dem Ermittler. Aber ich fand das Buch wirklich sehr spannend und sehr gut geschrieben auch.
Ja, das ist dann immer so ein bisschen Luxus, wenn man das auch hat bei gerade Büchern, die man halt für Recherche liest. Ich weiß nicht, ich bin jetzt, also ich will jetzt nicht unchronologisch anfangen und mit dem Ende anfangen, aber das vielleicht bei euch gerade auch so noch im Hinterkopf ist, weil damit hört der Fall ja auch auf. Und ich kann die Jury halt komplett verstehen und ich kann auch verstehen, warum es hier vielleicht nach 10 Minuten schon so klar war. Ich frage mich, und ich weiß nicht, ob das bei euch auch das Gefühl ist, was hätte anders laufen können, wenn man hier einen sehr, sehr guten Verteidiger hingesetzt hätte? Weil nur von der Ausgangssituation, dass eigentlich alles auf diesen Zeugen, was du ja gerade erwähnt hast, basiert, nur auf Aussagen, die sich ja auch widersprechen, und die Hauptzeugin jemand ist, die getrunken hat an dem Tag, was, und dass sie das angebracht haben, finde ich, ist ja auch, würde jeder Anwalt, glaube ich, mit anführen, und das sie ja dann in dem Moment auch nicht mehr ganz so glaubwürdig macht. Was wäre, und weil sie keine Leichen haben und keine Beweise so richtig, ich frage mich, was dann gewesen wäre.
Ja, ich habe lustigerweise sogar schon so ein bisschen früher, also ich fand es wirklich, also ich kann die Jury auch verstehen, dass sie sich so schnell dazu entschlossen haben, weil auch wenn man zum Beispiel die Plädoyers von Donna Pendergast sich durchliest und sich wirklich anguckt, zu was für einem Spektakel teilweise der Prozess aufgrund der Verteidigung verkommen ist, weil die teilweise sehr, sehr, ich sag jetzt einfach mal, unklug agiert haben. Indem sie beispielsweise Donald Dutton als ernstzunehmenden Zeugen aufgerufen haben. Und ich glaube, sie haben verkannt, dass die Staatsanwältin wirklich einen guten Überblick über den Fall hatte und dann natürlich dieses neunseitige, dieses Aussage von ihm rausgeholt hat und die dann durchgegangen ist. Die Verteidigung wollte wohl eigentlich nur, dass er quasi erklärt, dass wer anders schuldig ist und ist wohl nicht davon ausgegangen, dass sie Schritt für Schritt durch diese unglaublich absurden Äußerungen gegangen ist. Ich habe jetzt nur einen kurzen Ausschnitt gemacht. Ich wollte einfach diese Absurdität zeigen. Ich habe überlegt, ob ich es überhaupt reinmache, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es vom Fall ablenkt. Aber es ist halt wirklich ein Punkt, der eigentlich so ein bisschen symbolisiert, was so ein bisschen bei, wie ich finde, bei der Verteidigung nicht ganz geklappt hat. Ja. Es sind auch zum Beispiel diese Nachfragen, fand ich ganz, ganz problematisch oder unklug, sagen wir mal, wo sie, wo der Verteidiger so nachfragt, aber warum hatten sie denn Angst, nachdem Barb schon erzählt hat, dass ihre Hunde getötet wurden? Und mehrere Zeugen haben versucht, sich zu verstecken. Also es wurde von der Verteidigung wurde immer in Frage gestellt, warum die Leute denn alle so Angst haben. Aber man muss zum Beispiel sehen, dass den Ex-Freundin von J.R., die Mutter seiner Kinder oder von einem seiner Kinder, wurde ein paar Jahre nach der Tat ermordet. Ganz viele Zeugen hatten immer gesagt, dass sie, wenn irgendwer noch was weiß neben den Tätern, wird sie das sein. Sie hat sich aber nie wirklich dazu geäußert. Und dann ist sie unter mysteriösen Umständen gestorben. Und zwar hat man sie auf einem von diesen Schotterwegen, die zu JRs Grundstück geführt hat, gefunden. Es sah so aus, als wäre sie überfahren worden. Aber bei Autopsie wurde dann festgestellt, dass sie erwürgt wurde.
Okay.
Und dafür ist dann ihr Mann in das Gefängnis gekommen. Man konnte ihm das wohl scheinbar nachweisen. Aber das ist natürlich auch so, wenn man auch vielleicht der Polizei nicht ganz vertraut und im Justizsystem hat man da eine wichtige Zeugin, die auf mysteriöse Art und Weise gestorben ist. Dann hatten wir Ron, der ja auch gestorben ist. Dann gab es noch einen anderen Zeugen, der auch gestorben ist. Wohl alle scheinbar wirklich, hatte wohl nichts damit zu tun, aber natürlich hinterlässt das auch so ein Gefühl. Dann teilweise haben die Duvals Freundinnen Geld geboten, damit sie andere Zeugen verprügeln und also es war wirklich so ein Klima der Angst. Ja, und dass die Verteidigung das dann nicht ansieht und dass sie auch nicht anerkannt haben, dass der Tod von zwei geliebten Haustieren ein traumatisches, eine ganz traumatische Sache ist und dass das schon reicht, um Leute massivst einzuschüchtern, haben sie sich, glaube ich, keine Pluspunkte geholt.
Aber das ist ja genau das ist, warum ich mich eben frage, wie es mit einer anderen Verteidigung hätte laufen können. Weil das sind so Sachen, die man irgendwie als Laie schon also weiß, so dumm, also so dumm das klingt, ohne Jura studiert zu haben, hat man so eine Grundidee, was eine Verteidigung macht. Und einen alternativen Täter oder Täterin zu zeigen, ist ja eine Sache, die man machen kann und machen. So, das kann ja eine Jury sehr, sehr beeinflussen, wenn du jemanden aufzeigen kannst, der es eventuell gewesen ist. Aber dann muss das doch jemand sein, der so einem Kreuzverhör standhält. Dann muss das doch jemand sein, wenn man ihn genau anschaut, der sich nicht so, also es tut mir wahnsinnig leid, ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, aber so absurde Dinge von sich gibt, der sagt, er hat eine Amnesie entwickelt, einfach so.
Ja, ich glaube, dass Donald Dutton, das ist ein ganz großer Fehler, war ihn aufzurufen, weil ich bin mir sicher, dass er psychische Probleme ganz massive hat. Und ich weiß auch, dass, und ich fand es auch, muss ich sagen, also es wurde geschrieben, dass während seiner Vernehmung teilweise so diese Ernsthaftigkeit aus dem Gerichtssaal quasi so ein bisschen entwichen ist und dass teilweise Leute nach draußen gegangen sind, weil sie sich so und also zu kontrollieren mussten, dass sie nicht losgelacht haben. Und mir tut es so leid, weil ich das Gefühl habe, dass wirklich ein Mann, der irgendwie denkt, das Richtige zu tun, wahrscheinlich
ganz
sogar. Und das tat mir im Herzen weh, muss ich gestehen. Aber ich finde es einfach unverantwortlich von der Verteidigung, dass sie ihn aufgerufen haben.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich finde nämlich auch nicht, dass es in seiner Verantwortung
überhaupt
liegt. Weil ich bin mir auch, also nur von den Aussagen, möchte niemanden ferndiagnostizieren, aber wirkt er einfach, als ob er da irgendwie psychische Probleme hat. Und dann finde ich es auch fahrlässig, so jemanden ohne richtige, ich weiß nicht, ob sie ihn gebrieft haben, ich weiß nicht, ob sie das mit ihm durchgegangen sind. Und dann frage ich mich, warum ist man aber nicht das Offensichtliche durchgegangen, was ja die Aussage ist. Dass man muss doch wissen, dass eine Staatsanwaltschaft, dass die Anklage sich seiner Aussage nehmen wird und die zerpflücken wird. Wie kann man darauf nicht vorbereitet gewesen sein?
Ja, also das zieht sich auch so durch die ganzen anderen Sachen. Ich habe jetzt nicht alles erwähnt, aber was der Verteidiger, also einer der Verteidiger, J.R. und Coco hatten verschiedene Verteidiger natürlich, was einer der Männer gemacht hat, ist, als er Barb quasi ins Kreuzverhör nehmen wollte, hat er sein Pult genommen, an dem er stand und hat es so quasi durch den halben Gerichtssaal geschoben, bis er neben den Angeklagten stand. und hatte das offensichtlich gemacht. Er hatte behauptet, damit er Barb besser sehen kann, aber alle wussten, dass er das gemacht hat, damit sie die ganze Zeit, während sie aussagt, die beiden Männer angucken muss. Und dann hatte der Richter die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft quasi zur Besprechung in sein Zimmer gerufen. Und dann kam es wohl so weit, dass dann laute Worte aus dem Zimmer im Gerichtssaal gehört worden und dann hat wohl der Richter geschrien, sie sind so ein Arschloch. Das hat er so laut geschrien, dass die Leute das gehört haben. Und danach musste der Verteidiger dann seinen Pult zurückziehen. Aber das ist natürlich so eine Sache, wo man denkt, wenn du schon bereit bist, sowas zu machen, dann, das ist ja nur so eine Krawallverteidigung. Auch was ganz oft war, ist, dass die Verteidiger, also es gibt ja so eine Regel, die Tom Henderson auch anspricht und die man ja, wenn man True Crime sich ein bisschen mit auseinandersetzt oder sowas im Fernsehen guckt, kennt. Frage als Verteidiger oder als Staatsanwaltschaft keine Fragen, auf die du die Antwort nicht weißt. Und es zieht sich so durch, einmal bei der Frage, warum hatten sie Angst? Aber auch so, die Staatsanwaltschaft hat dann versucht, so ganz, manchmal stellt man ja so vermeintlich für naive Fragen. Ach, sie haben getrunken, wie viel in ein Glas, zwei Glas? Und Barb war immer sehr zuvorkommend, hat immer gleich gesagt, nein, ich habe 8 bis 9 Getränke getrunken und hat war ganz klar immer in diesen Grundzügen. Und auch wenn sie zum Beispiel sich nicht mehr dran erinnern konnte, war es ein Samstag gewesen, war es ein Sonntag gewesen, hatte sie wohl so eine Ehrlichkeit an den Tag gelegt, die wohl sehr beeindruckend war, weil sie Sachen, die Zeugen sonst vielleicht versucht hätten runterzuspielen oder zu verstecken, halt ganz klar angesprochen hatte, was wohl einen guten Eindruck erweckt hat, was ihre Glaubwürdigkeit anging. Und sie hat zum Beispiel auch auf Holz geklopft, nachdem sie gesagt hat, ja, so quasi ist noch nichts passiert, ich klopfe mal auf Holz. Ja. Und das waren so Momente wohl, ich glaube, ich meine, dass Tom Henderson geschrieben hat, das hätte man nicht besser schreiben können, und nicht besser skripten können. Und ich glaube, da war halt einfach dieses Problem, dass es halt die, was heißt, das ist ein Problem. Aber es gab halt eine sehr, sehr starke Staatsanwaltschaft mit einem schwachen Fall und eine sehr, sehr schwache Verteidigung mit eigentlich einem, wie ich finde, guten Fall. In dem Sinne, dass man da viel, viel mehr hätte, meine ich, hätte draus machen können.
Ja. Naja, weil du ja, ich meine, wir haben es jetzt so oft gesagt, aber an sich musst du ja nicht viel machen. Du musst ja nur, du musst ja keine Unschuld beweisen, du musst nicht viel machen, du musst nur auf das vorbereitet sein, was die Anklage bringen wird. Das ist eigentlich so im Grunde das, was du machen musst. Und sie haben, das, was sie getan haben, ist ja fast kontraproduktiv. Die eigenen Dinge, um quasi nicht nur Unschuld zu beweisen, aber um die Schuld in eine andere Richtung zu schieben oder aufzuzeigen, da haben sie sich ja irgendwie selbst ins eigene Fleisch geschnitten. So.
Und das ist bei ganz vielen Aussagen so gewesen, auch von anderen Zeuginnen und Zeugen. Und ja, ich glaube, das war einfach ein ganz, ganz großes Problem, weil ich halt auch denke, es hat auch interessanterweise jemand bei YouTube gesagt, das konnte ich so gut nachvollziehen, dass er überrascht war, da so eine eindeutige Verurteilung zu sehen, weil es selten Fälle gibt, wo es so wenig gibt. So wenig, also gar keine Beweise. So keine Leichen, kein Auto, nichts. Und so viele sich wirklich widersprechende Aussagen, also wirklich so, wo wirklich so Elemente sich ganz stark widersprechen. Und ja, aber die Jury hatte wohl nach 10 Minuten waren sie einstimmig. Wahrscheinlich wussten sie es während des Prozesses schon und haben nach 10 Minuten gesagt, ja, eigentlich könnten wir es jetzt sagen, aber hatten dann wohl das Gefühl, dass wenn sie nach 10 Minuten wieder rausgehen, dass das ein schlechtes Licht auf ihre Entscheidung wirkt. Und dass sie dann halt nochmal pro forma alles durchgegangen sind, um dann am Schluss nach 2 Stunden dann zurück in den Gerichtssaal zu treten. Ich habe ja einige sehr absurde Elemente angesprochen. Es gab noch so viel mehr Elemente, die wirklich absolut absurd waren. Zum Beispiel ist es so, dass die Schweine, um die es ging, sind auch im Fall, also im Buch, sehr prominent. Und es ist wohl so, dass einer der Brüder zum Beispiel ein Lieblingsschwein hatte, was auch immer im Haus gelebt hat und auch so in seinem Bett geschlafen hatte. Und dann ging es immer darum, dass es wohl Wetten gab, ob irgendwer Schweinegenitalien küsst für $5. Und darum ging es dann, das hat er dann abgestritten. Okay. Sein Bruder hat aber zum Beispiel zugegeben, beziehungsweise wurde gefragt, wie das denn war, als er für die $5 die Schweinefäkalien gegessen hatte. Und das streitet er auch dann gar nicht ab. Also ich weiß nicht, wie oft ich einfach diese Worte schon in so einem True-Crime-Fall gehört habe.
Ja. Man, die armen Schweine, dass die immer für sowas missbraucht werden. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt vielleicht an den bekannten Fall aus Kanada denkt. Ich glaube, der ist ja im True-Crime-Bereich auch relativ bekannt. Warum?
Und wir wissen ja nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Ob es ist, weil aber es gibt auch Aussagen von manchen Devils, dass, wenn sie den einen Jäger finden, finden sie auch gleich den anderen, was viele Leute zu der Vermutung veranlasst hat, dass die beiden vielleicht übereinander irgendwo vergraben wurden.
Ja. Aber das Auto hat man ja auch nie gefunden.
Man hat nichts gefunden.
Und das ist ja wieder, das können ja die Schweine nicht gegessen haben. Also ja. So. Also irgendwo muss ja dieses Auto sein. Ich weiß nicht, also man kann sich ja. Autos auch so sehr zerstören, dass man vielleicht nichts mehr findet. Aber
ja, es gibt halt immer noch bestimmte so diese Getriebenummern, meine ich zum Beispiel.
Ja,
also es gibt schon immer noch so Sachen, aber es gab dann auch zum Beispiel ganz viele Hinweise. So, ach, da war ein Bronco und da war ein Bronco und das haben wir dahin verkauft und auseinandergenommen. Also da gibt es auch unterschiedliche Aussagen. Aber was wohl, ich glaube, ein Punkt, der zum Beispiel so vom Bild her recht stark war und auch wieder einer dieser Momente, wo, also viele der Aussagen haben sich zwar irgendwie widersprochen, aber haben doch immer ganz gut ineinander gefasst. Und so hatten zwei Zeugen, beziehungsweise ein Zeuge und ein Zeuge, wohl unabhängig voneinander darüber gesprochen, dass einer der Duval-Brüder wohl immer wieder gesagt hat, sein Kopf ist zerplatzt wie eine Melone. Das hatte wohl der eine Duval-Bruder zu einem, ich glaube, einem Cousin oder einem Kumpel gesagt. Und eine Frau hatte auch davon gesprochen, dass sein Kopf zerplatzt sei wie eine Melone. Und wenn man sich dann die Aussage von Barb anguckt, die wohl gesagt hat, dass es war so war wie ein Kürbis, der auf den Boden fällt, dieses Geräusch, als David zu Tode geprügelt wurde. Das ist natürlich wieder schon mal was so Visuelles und so Spezifisches, weil es ja über so eine Sinneswahrnehmung irgendwie geht, was, glaube ich, dann auch stark die Glaubwürdigkeit wahrscheinlich verstärkt hat. Ja, also ich fand es sehr, sehr krass, weil es wirklich, man weiß halt nicht wirklich, was passiert ist. Also ich glaube, ich halte die Aussage irgendwie schon für glaubwürdig, auf jeden Fall. Also beziehungsweise
von
ich verlasse mich
jetzt,
da gar nicht, sondern ich glaube, dass, genau, ich glaube, dass wenn da so viele Menschen sind, die das Gefühl haben, dass es glaubwürdig ist und
ja,
ihre Aussage sich auch mit so vielen anderen überschneidet in den wichtigen Elementen.
Ja. Ja, das ist es, weil wir haben es ja schon oft genug gesagt, so nach so vielen Jahren, die Erinnerung verändert sich ja schon und dass vielleicht gewisse Bestandteile sich verändert haben. Aber der Grundgedanke, dass sie die beiden umgebracht haben, ich meine, da wird ja der wahre Kern dann drinstecken wahrscheinlich. Und gerade wenn man sich dann an so Details erinnert und die dann Parallelen zeigen, ich finde es einfach so wahnsinnig erschreckend, wie viele Leute davon wussten.
Ja.
Und frage mich dann, also hat man in diesem Ort einfach dann darüber geredet, alle wussten und dann war das Thema beim Kaffeekuchen. Also ich finde
also
das so komisch.
Das ist wirklich, das hatte die Staatsanwältin dann auch mal, der eine Bruder hat darüber gesagt, nee, das war quasi nur so ein Running Gag, dass wir darüber geredet haben. Aber es hat sich wirklich durch die Aussagen der Duvals immer wieder gezogen, dieses Halsmaul, sonst machen wir mit dir das, was wir mit den beiden Jägern gemacht haben. Sie haben immer wieder über die zwei Jäger geredet, haben ganz oft Leuten gedroht, sie auch an die Schweine zu verfüttern, haben teilweise die Mütter von ihren Enkelkindern oder ihren Kindern damit unter Druck gesetzt, haben die Leute, ja, haben das immer wieder benutzt. Und das ist tatsächlich eine Sache, wo ich drüber nachgedacht habe. Weil im Buch wird auch richtig festgestellt, wenn die beiden oder die drei, es waren ja theoretisch noch drei andere Männer vor Ort, wo aber nie jemand angeklagt wurde und wo man auch nicht weiß, wer das war. Wenn die einfach ihre Klappe gehalten hätten, dann wäre nie was rausgekommen. Dann wären sie nie vor Gericht gelandet.
Ja.
Und ich frage mich fast, ob vielleicht, wenn man da so frei darüber redet, ob das nicht vielleicht, also zwischendurch hatte ich überlegt, ob es auch sein könnte, dass sie sich das einfach zunutze gemacht haben und so eine eigene Urban Legend gebaut haben. Weil warum solltest du sonst so frei darüber reden, wenn du dir bei den anderen Sachen so viel Mühe gibst, alle Beweise verschwinden zu lassen
und
scheinbar so planen wolltest. Aber dann redest du immer und immer und immer wieder darüber. Und angeblich haben zum Beispiel Leute gesagt, dass einer der Brüder noch durch den Bronco noch rumgefahren ist. Und dann habe ich überlegt, stell dir mal vor, die haben das einfach so als Urban Legend benutzt, als etwas, um Leuten Angst zu machen, um Leute unter Druck zu setzen für ihren Ruf.
Ja, ja.
Und dann ist das Ganze außer Kontrolle geraten.
Naja, du musst ja Dinge nicht tun, um sie als Druckmittel zu benutzen. Das kann dir, also es reicht ja, um Angst, Leuten Angst zu machen, weil die Menschen wissen ja, da sind zwei Jäger tot. Das ist ja, oder vermisst, man weiß nicht, wo sie sind. Und dann kannst du das zunutze machen. Und das ist auch, was ich auch so ein bisschen gedacht habe, weil natürlich gibt es immer wieder Täter und Täterinnen, die sehr mit ihren Taten prahlen und das ja sehr nach außen tragen. Aber hier ist ja, das ist ja nicht mehr Kreise, die sie kontrollieren wollten, sondern hier war das wie so Public Knowledge.
Ja.
Jeder wusste das. Und ist das nicht etwas, was du eigentlich verhindern möchtest, wenn du jemanden umgebracht hättest, weil dann ist doch klar, sobald jemand in deine Richtung ermittelt, hast du auf einmal so viele Zeugen gegen dich. Ja. Weil ja, einigen wirst du sicherlich Angst gemacht haben, aber nie, du kannst nie dir so sicher sein, dass du allen so viel Angst gemacht hast.
Ja, und ja, aber das war nur sowas, was mir zwischendurch gekommen ist, weil ich muss nämlich dazu sagen, ich hatte einen anderen Fall 2 Wochen lang recherchiert.
Mhm.
Und dann war ich so, oh Mann, ich kann den nicht machen. Es war ein Fall, der ganz, ganz uneindeutig ist. Der wird später kommen. Und gerade nach Jim und Sandy, mit dem Fall hatten wir uns jetzt öfter besprochen, wollte ich was Eindeutiges.
Ja.
Und dann war ich am Schluss so, kann man drüber streiten? Also ich glaube...
Naja, wie eindeutig kann es sein, wenn du keine Beweise hast und alles auf der Zeugenaussagen aufbaut?
Ja, und deswegen irgendwie glaube ich, Barb schon, also von allem, was ich gelesen habe, habe ich die ganze Zeit gar nicht an ihr gezweifelt, muss ich gestehen. Aber gleichzeitig finde ich es...
Ja, es ist keiner der Fälle, wo du dich so in Sicherheit wiegst.
Wo du so eindeutig bist. Ja, es ist einfach nur so ein Bauchgefühl. Und gar nicht ein Bauchgefühl, dass ich glaube, dass die beiden unschuldig sind.
Nee, aber ich glaube, da kann man auch differenzieren. Also ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber ich habe das Gefühl, bei True Crime mittlerweile, gerade, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch mit dem Jim und Sandy Fall ein bisschen zu tun, dass man so sich wünscht, dass Fälle so glasklar sind. Dass man genau möchte, so ich will jetzt hundertprozentig wissen, dass derjenige, der im Gefängnis sitzt, auch wirklich, und ich möchte da Beweise haben und ich möchte am besten will ich ein Geständnis haben. Aber das gibt's nun mal nicht immer. Und ich verstehe, dass man dann manchmal so ein bisschen zögerlich ist, was so die Akzeptanz einer Schuld angeht. Und trotzdem, und das hat nichts damit zu tun, dass man ja ihr nicht glaubt, aber sie ist halt, wie wir schon so oft gesagt haben, so Zeugen, gerade nach so vielen Jahren verändern sich Erinnerungen, verändert sich das Gedächtnis und...
Ja, aber ich glaube, das spricht fast eher für sie, weil ja diese Kernaussage immer gleich war. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich eher an so diesem Punkt bin, wo ich so sage, ich glaube das total, dass das passiert ist. Wenn mir jetzt aber jemand eine gute alternative Theorie präsentieren würde, wäre ich auch nicht überrascht.
Ja. Naja, und, oder irgendwann rauskäme. Das
ich glaube schon, weil es gab ja auch zum Beispiel Revisionen und alles.
Das stimmt.
Die haben es ja probiert. Ich weiß nicht, es war so ein Fall, den ich sehr irgendwie, obwohl er ja fertig ist, doch sehr unbefriedigend fand.
Total.
Auf gewisse Art und Weise. Eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz traurig fand, war ganz am Anfang, als sie gesucht haben, haben sie auch immer noch wirklich diese Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die beiden noch am Leben waren.
Verstehe.
Irgendein Zeuge hat ausgesagt, dass er mit ihnen geredet hatte, dass man ja nach Alaska oder Hawaii quasi abhauen könnte an dem Wochenende. Und dann hatte man halt immer geguckt und dann irgendwann haben sie einen, ich meine, es war ein Brian Ogenen mit dem Namen, der noch in seine Lebensversicherung eingezahlt hat. Und dann dachten sie, vielleicht lebt er ja noch, obwohl natürlich die Kreditkarten und alles nichts mehr wurde benutzt. Und dann haben sie da vor Ort nachgefragt und es waren seine Eltern, die immer noch in seine Lebensversicherung eingezahlt haben, weil sie gesagt haben, naja, wenn er dann wiederkommt, dann kann er die Lebensversicherung einlösen und dann kann er von dem Geld studieren. Und
Das muss ja auch so, und das ist es ja, wir haben es, glaube ich, in anderen Folgen schon gesagt, aber du willst ja die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben. Und so Anzeichen, gerade wie Kreditkarten, und wenn kein Geld mehr abgebucht wird, dann gerade nach Jahren ist es natürlich dann kein besonders gutes Zeichen. Aber das ist, die haben ja auch keine Gewissheit. Und ich weiß halt nicht, wie zufrieden man dann auch mit einem Urteil ist, wenn man so keine Antworten bekommt. Weil das wünschen sich ja viele Hinterbliebene, dass zumindest da irgendwie Antworten kommen.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine massive Belastung und eine Sache, die ganz, ganz schwer auf den Familien liegt.
Total.
Was natürlich interessant, beziehungsweise irgendwie, was ich ganz positiv auf gewisse Art und Weise fand, ich hoffe, ihr versteht das, ist, dass der Tipp, der letzten Ende zu Barb geführt hat, durch die Schwägerin von David dahin gebracht wurde, dass sie halt in der Gegend war, dass sie über den Fall geredet hat, dass sie diese Ruth Fawcett, so hieß die Zeugin, getroffen hat, die gesagt hat, hey, ich habe eine Bekannte, die hat mir im Vollrausch gestanden, dass sie mehr darüber weiß, guck doch mal nach. Und das ist das, was zu Barb geführt hätte. Sie hätten sie sonst wahrscheinlich nie gefunden.
Ja.
Übrigens, sie hatte ja was mit diesem Cop, also mit diesem Polizisten aus der Gegend, der damals ihre Aussage nicht ernst genommen hatte. Interessanterweise, an dem Tag, wo sie wohl in der Bar war und dass es da wohl so Streit gab, das haben wohl mehrere Leute so ein bisschen bestätigt, hatte wirklich jemand die Polizei gerufen. Mm. Und angeblich war er das, aber weil er normalerweise nie in Barfights eingreifen wollte, weil er immer dachte, die sollen das unter sich lösen, ist er wohl irgendwo auf dem Parkplatz gefahren und hat einfach gewartet, bis sich das von selbst löst. Also das war wohl insgesamt ein sehr, sehr, sehr unzuverlässiger Polizist.
Ich wollte gerade sagen, was ist das? Das ist Arbeitsverweigerung. Wenn deine Aufgabe ist, für Recht und Ordnung zu sorgen, dann kannst du nicht sagen, die klären das schon alleine. Das ist,
Ja, also mir, ich war sehr überrascht, als ich das Buch dann angefangen habe und gelesen hatte.
Glaube ich dir.
Ich hoffe, dass der Fall euch auch irgendwie...
Bin gespannt, was ihr sagt.
Ja, ich bin richtig gespannt, was ihr sagt. Auch was so euer Gefühl ist, weil... das ist die Sache. Es ist nicht so, dass ich glaube, dass sie zu unschuld im Knast ist. Ich bin wirklich sicher, dass es so ist. Aber versteht ihr diese Widersprüchlichkeit? Ich habe das Gefühl, True Crime, es besteht ganz viel daraus, komplexe Gefühle und sich widersprechende Gefühle irgendwie zuzulassen.
Naja, klar. Und gerade so Dinge auch zu reflektieren. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder konsumiert True Crime so ein bisschen anders. Aber bei mir ist es auch gerade jetzt durch den Podcast auch so, dass ich Dinge gar nicht mehr so gerne so hinnehme, wie es einem dann erzählt wird in Büchern oder in Dokus, sondern immer mir gerne meine eigenen Gedanken versuche zu machen auf Basis der Dinge, die man dann noch bekommt. Und deswegen hier auch die Frage ja irgendwie, die mir jetzt im Kopf rumgeschwirrt hat, weil wir hätten hier auch sitzen können mit einem ganz anderen Fall, wäre es ein anderer Rechtsanwalt gewesen. Ja. Und vielleicht auch nicht.
Ja,
also, und das ist, ja, und das ist dann so eigentlich das Spannende, sich diese Fragen dann auch zu stellen. Auch bei Fällen, die auf den ersten Blick vielleicht als geklärt und gelöst danach aussehen.
Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch mit reingezählt hat, ist ja einmal diese Familiendynamik der Duvals. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwer hat das mit so einem Horrorfilm verglichen. Also ich persönlich musste so ein bisschen dran denken an Wrong Turn tatsächlich. Und auch an einen anderen Film, ich glaube, der ist aus Schottland, ich bin mir nicht ganz sicher, wo es auch um zwei junge Jäger geht, die quasi raus in die Highlands, meine ich, fahren. Und dann gibt es einen Jagdunfall. Und sie sind auf einmal in einem kleinen, abgelegenen Dorf mit sehr vielen wütenden Einheimischen. Also ich will gar nicht so viel verraten. Vielleicht, falls ihr wisst, welchen Film ich meine, schreibt das gerne mal, weil ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Aber ich weiß, dass der mir damals ein ganz, ganz ähnliches Gefühl bei mir hinterlassen hat, wie dieser Fall.
Und das sagt mir jetzt nichts, aber ich bin
auch nicht so. Ja, ich weiß auch, dass ich den damals, warum auch immer, geguckt habe und dann irgendwie, es war so, hat mich ein bisschen an Eden Lake erinnert. Und der hat damals ein ganz, ganz bedrückendes Gefühl bei mir hinterlassen. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich auch hatte, als ich Barbs Schilderung des Verbrechens gelesen habe. Weil man muss nicht sagen, Brian und David sind halt beste Freunde gewesen seit der Grundschule und waren halt immer zusammen, haben mal, wenn es ging, Sachen zusammen gemacht. Und dass man dann mit anblicken muss, wie der beste Freund zu Tode geprügelt wird, wie Brian dann versucht hat, wegzulaufen, wie sie ihn getackelt haben in den Schnee und zurückgezerrt haben und er dann wohl so einfach in sich zusammengebrochen ist, sich eingenässt hat, wie sie darüber gelacht haben.
Ja, das ist nur
dass
ekelhaft.
Da ein Mensch in Todesangst sich einnässt und ihn dann einfach getötet haben. Ja, das weiß ich nicht.
Naja, der Vergleich mit dem Horrorfilm ist da ganz gut, aber es ist halt hier real ist und dass irgendwie Menschen so grausam sein können.
Aber wie gesagt, schreibt uns mal, was für ein Gefühl ihr habt, falls ihr da ein Gefühl habt, was ihr mit uns teilen möchtet.
Sind sehr gespannt. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break!
Yay!
Marike, weißt du, was das Tier des Jahres 2021 ist?
Nein.
Es ist der Fischotter.
Oh.
Und deswegen gibt es heute eine Otter-Break, also ein paar Informationen zum Fischotter. Ich finde Fischotter wahnsinnig niedlich und ich habe auch extra so ein paar rausgesucht, die einfach super süß sind. Wir kriegen übrigens regelmäßig immer Nachrichten zu Otter-Facts, weil die nun mal so putzig sind. Aber ich fange mit einem Fact an, also ich fühle mich so verstanden von Ottern. Und zwar haben Otter einen sehr ausgeprägten Stoffwechsel und deswegen müssen sie richtig, richtig viel essen. Und zwar essen sie am Tag zwischen 15% und 25% ihres Körpergewichts an Nahrung. Und ich habe jetzt keinen guten Stoffwechsel, könnte aber auf jeden Fall auch so viel essen. Und weil sie ja so viel essen müssen, haben sie auch ganz am ganzen Körper lose Haut, wo sie immer Essen lagern können, falls sie dann Hunger bekommen, damit sie eben, falls sie nichts finden, dass sie einen Snack quasi immer parat haben. Und jetzt möchte ich was sagen, was Ottermännchen machen, wenn die nämlich nicht genug zu essen bekommen, also hangry werden und also wütend, weil sie hungrig sind, dann entführen die Otterbabys und zwingen die Weibchen, den Essen zu besorgen und erst dann geben sie die Otterbabys frei.
Nein.
Doch, die verlangen dann Essen als es sind Erpresser. Und dann denke ich mir, geht doch selber in die Küche. Also jetzt mal, ihr müsst doch nicht die Frauen alles machen lassen.
Das ist ja
lassen.
So krass.
Ja, als ich das gelesen habe, war ich erstmal kurz wütend.
Aber ich bin froh, dass sie die Babys wieder freilassen dann.
Na Gott, ja. Gott, aber die armen Mamas. Und dann gibt es einen Fakt zu Ottern, der ein bisschen skurril ist. Und zwar hassen Fischotter Brücken. Wenn es eine Brücke über einem Flusslauf zum Beispiel gibt, dann werden sie nicht unter diesem Fluss dann schwimmen. Sie werden dann ans Land gehen und vermeiden, eben in diesem Fluss, in dem Wasserbereich zu bleiben. Entweder sie gehen dann, wenn Platz an der Seite ist, dann laufen sie den Weg. Und manchmal sterben auch Otter, weil sie dann zum Beispiel über Straßen laufen müssen, über feste Wege, weil sie partout nicht unter Brücken schwimmen. Und man weiß nicht, warum. Man kann sie nicht fragen offensichtlich, aber man kann auch irgendwie nicht raus oder nachvollziehen, welche Begründung das hätte, warum sie Angst haben oder es unsicher wirkt. Ich weiß nicht, ob es mit der Wahrnehmung dann zu tun hat, aber es gibt auf jeden Fall keine Studie oder keine Erkenntnisse, die irgendwie erklären könnten, warum sie das tun. Jetzt kommen wir aber zu den vielleicht etwas bekannteren und süßen Otter-Facts. Und zwar wissen wir ja bestimmt, dass Otter gerne Schalentiere essen. Und damit sie die aufbekommen, benutzen sie Steine. Und Otter haben auch Lieblingssteine, die sie ganz besonders gerne dann benutzen, um diese Schalentiere dann zu öffnen. Und hin und wieder spielen sie dann auch einfach nur mit ihrem Lieblingsstein. Und dann der letzte süße Fakt ist, und davon habt ihr bestimmt schon unzählige Videos gesehen, Otter halten nämlich auch während dem Schlafen, wenn sie im Wasser schwimmen und schlafen, Händchen, damit das Wasser sie nicht wegtreibt. Wie süß sind Otter einfach.
Richtig niedlich.
Otter sind übrigens auch vom Aussterben bedroht, deswegen wurden sie auch zum Tier des Jahres gewählt, damit man also so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt und ja, dass wir darüber sprechen, so wie wir jetzt, über die süßen Otter.
Ich habe in der Grundschule mal den kleinen Otter gespielt.
Nein.
Ein Theaterstück.
Hattest du ein Kostüm? Oh mein Gott.
Erste große Hauptrolle.
Was, eine Hauptrolle?
Mhm, natürlich.
Was für ein Stück war das?
Der kleine Otter.
Ich
habe keine Ahnung, ob das so ein echtes Stück ist, aber es war der kleine Otter. Es war eine richtige Bühnenproduktion.
Oh mein Gott. Wir haben, Janosch hier.
Tigerente.
Tigerente gemacht. Oh Gott, jetzt soll das ist richtig lange her. Und das war richtig sad, weil ich habe den Tiger gespielt und wir hatten, und mein Counterpart ist ja dann der Bär offensichtlich. Und dann hatte der Bär so ein richtiges Bärenkostüm und ich hatte einfach ein gelbes Top und eine gelbe Radlerhose und wir haben einfach nur so Klebestreifen drauf gemalt.
Und hattest du nicht mal einen Schwanz oder Ohren? Nichts?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir mein Gesicht. Vielleicht hatte ich eine Nase und Schnurrhaare, aber das war's. Ich war so richtig ein Tiger auf Wish bestellt. Aber die Fotos von da, ich weiß, dass es Fotos gibt. Das war in der Grundschule.
Ja.
Ah, traurig.
Und trotzdem hat Amanda ihren Traum damals noch nicht aufgegeben, Schauspielerin zu werden.
Ja, sondern dann später. Vor allem, das war auch ein Musical.
Oh, wow.
Ich glaube auch,
hast du gesungen?
Ja, ja.
Oh, krass.
Ja, ja. Wir haben super viele Musicals gemacht in der Grundschule.
Bist du in der Musicalschule? High School Musical.
Ich weiß vor allem.
Grundschule Musical.
Wir waren eine sehr musikalische Schule. Also so, wir haben immer, oh mein Gott, das war so witzig. Wir haben so Talentshows auch gemacht, so am Ende des Jahres. Und in der vierten Klasse haben wir, in unserer Klasse zu zehnt oder so, haben wir We Have a Dream gemacht von DSDS.
Oh mein Gott.
Und jeder hat eine Rolle bekommen. Ich war Grazia, falls das irgendwen interessiert.
Schon, ne? Gut. Ich finde das passt.
Ich wollte auch immer Grazia sein. Ja. Und dann haben wir das gesungen und aufgeführt. Ah, Leute. Das waren Zeiten,
ja.
Ja, voll.
Bin ich auch großer Fan.
Wer war kein Fan? Wenn man überlegt, wie jung man da eigentlich war, dass man dann so Castingshows geguckt hat.
Weißt du noch, als DSDS damals rauskam und es war so diese Anfänge.
Das war.
Und dann gab es sogar Magazine und ich glaube, ich hatte die Maxi-CD. Oh, gab's,
Doch, es gab ein Album.
Ja, dann hatte ich das Album auch. Ich fand das damals richtig toll.
Wir waren so riesen Fans. Alle, wir haben uns auch mal zu Geburtstagen dann alles Mögliche davon gewünscht. Also das war, die haben ja auch Konzerte gegeben. Mhm. Das war so cool.
Damals.
Als man, aber weil es halt neu war, ne? Deswegen.
Ja. Ich finde, wenn man sich jetzt teilweise die Sachen anguckt, denkt man so, okay, krass, wie stark sich einfach auch so die Production geändert hat. Wie Voll. Viel aufwendiger das Bühnenbild ist und die Locations und alles.
Ja. Naja, und auch ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber so wie viele Tänzer und sowas die auch haben. Ich weiß nicht, ob das früher auch so war. Ich glaube auch. Ich glaube, so früher war, die Person singt und gut ist und dann gab es Mottos. Aber das war schon ganz cool. Mhm.
Wo wir schon beim Thema sind,
ja.
Hast du denn eine Empfehlung für uns?
Ja, habe ich. Ich habe etwas geguckt, was uns ganz, ganz viele empfohlen haben. Und zwar geht es um einen Netflix-Film, der heißt Believe Me. Das ist die Geschichte über Lisa McVeigh und ihre Entführung und den sexuellen Missbrauch. Und es basiert auf einem wahren Kriminalfall. Und viele haben uns dazu geschrieben und gesagt, dass dieser Film sie sehr berührt hat. Und dann habe ich ihn jetzt auch endlich mal geguckt. Der ist jetzt schon ein bisschen länger draußen. Und der Film ist also unglaublich gut gemacht. Die Geschichte ist so berührend und schrecklich, aber gleichzeitig, wenn man das Ende sieht und diese beeindruckende Frau und die Entwicklung, die sie gemacht hat, also kleine Triggerwarnung, es geht eben um sexuellen Missbrauch, auch an Minderjährigen und die Ermittlungsarbeit, die Ermittler, dann die Phase, der Name sagt so ein bisschen Believe Me, die Phase, in der man ihr nicht geglaubt hat, macht einen einfach nur super wütend. Schaut euch den an, wenn euch True Crime interessiert, wovon wir jetzt ausgehen, dann ist das etwas, was wahnsinnig emotional ist und ihre Geschichte auch übrigens sehr, sehr gut wiedergibt, weil viele haben uns das geschrieben, damit wir den Fall vielleicht auch besprechen und ich habe erst überlegt, ob es sich vielleicht eignet für die Wahrheit hinter, weil es ist eben ein Film, es ist keine Doku. Und dann habe ich so ein bisschen schon recherchiert, aber der Film zeigt eigentlich die Geschichte genauso, wie sie ist. Also außer ein paar kreative Aspekte gibt es eigentlich nichts, was sich wirklich was abweicht von der wahren Geschichte. Deswegen würde ich den Fall auch nicht machen. Guckt euch einfach den Film an, lest euch noch ein bisschen was durch, schaut euch die Fotos an von der echten Betroffenen. Es ist und was sie heute macht. Und ja, ich kann nicht so viel, ich habe jetzt, glaube ich, schon viel zu viel gesagt, aber ein wahnsinnig guter Film.
Ich habe eine Empfehlung, die ich vor einiger Zeit schon mal indirekt angesprochen habe. Und zwar geht es um einen YouTube-Channel und zwei ganz besonders tolle Menschen, die ich einfach nur unglaublich toll finde. Und zwar geht es um den YouTube-Channel Vegan ist ungesund von Gordon und Alyosha. Und diese beiden wunderbaren Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht, einfach einen unglaublich lustigen und amüsanten und sehr, sehr informativen YouTube-Channel zu machen zu pflanzlicher Ernährung und Veganismus. Für manche hört sich das jetzt vielleicht schon so ein bisschen dramatisch an. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht mal so ein paar pflanzliche Produkte ausprobieren möchtet oder euch mit so ein paar Themen auseinandersetzen wollt, auf spaßige und meistens sehr humorvolle Art und Weise, dann kann ich euch diesen Channel wirklich wärmstens ans Herz legen. Die beiden machen zum Beispiel sehr, sehr unterhaltsame Produkttests, wo sie zum Beispiel vegane Schokolade probieren oder Grillgut und solche Sachen und das Kommentieren sind. Zumindest wirkt es sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr lustig. Ich liebe es, die Reaktionen der beiden zu beobachten, insbesondere wenn die Sachen nicht so lecker sind. Es ist sehr lustig. Einer der beiden wird manchmal ein bisschen rot und das ist einfach so putzig auch anzuschauen. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger Fan. Ich finde, das sind so tolle, sympathische, empathische Menschen und es macht einfach total Spaß. Es bringt einen auf coole Ideen und was Gordon und Alyosha geschafft haben, ist, mich zu Nagellack zu motivieren. Wer uns schon länger folgt, weiß ja, dass ich eigentlich keinen Nagellack trage oder schon seit fast 10 Jahren keinen Nagellack mehr getragen habe. Aber dann haben die beiden Nagellack getragen und danach dachte ich so, oh, sieht so gut aus. Das habe ich mir vor ein paar Wochen auch inspiriert. Hatte ich eine Freundin gesehen, die auch die Nagellackmarke hatte. Und dann habe ich mich dazu durchgerungen, mir auch mal Nagellack zu bestellen, weil ich das einfach bei den beiden so toll fand. Und ja, jetzt bin ich Nagellack-obsessed. Ich hätte es nicht gedacht, aber irgendwie finde ich das so schön, weil ich habe es ja immer schon an Amanda gesehen und gefeiert. Und ja, das ist total off-topic, aber dazu hat mich der YouTube-Channel auf jeden Fall inspiriert. Und immer zu Hause, wenn wir nicht genau wissen, was wir gucken sollen, und man so ein bisschen erschöpft ist, ist das einfach total die gute Sache, um sich ein bisschen zu amüsieren. Ja.
Sehr gut. Und jetzt stelle ich eine Gegenfrage. Hast du einen Hot-Take? Du hast mich gefragt nach einer Empfehlung.
Oh ja. Willst du mit deinem Hot-Take anfangen?
Oh, siehst du immer die Gegenfrage. Siehst du, jetzt hast du mich gemacht.
Ich bin mit allen Wassern gewaschen.
Okay, ich mache einen Hot-Take. Ich weiß gar nicht, wie hot der ist, aber bin gespannt, wie es euch geht. Es ist etwas, was mich emotional einfach sehr... Vielleicht wird es mehr ein Rage-Take. Und zwar gucke ich wieder RuPaul's Drag Race. Die neue Staffel ist jetzt auf Netflix endlich rausgekommen. Und ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Es kann sein, dass das schon immer so war. Es fällt mir in dieser Staffel aber ganz besonders auf. Warum gibt es eine Vorschau am Ende von Serien oder Filmen? Oder, nee, nicht von Filmen, aber so. Ich weiß, dass man das so dramatisch sein soll, dass man unbedingt die nächste Folge angucken kann. Mich nervt das nur. Ich finde, dass ich werde die Folge sowieso gucken und so habt ihr mich schon gespoilert. Warum ist das kein Spoiler in dem Moment? Warum ist das dann okay? Spoiler finden wir doof, aber eine Vorschau ist okay. Also bei RuPaul's Drag Race ist es in Ordnung, da ist es relativ kurz. Aber ich weiß nicht, an euch da draußen, die Trash-Formate gucken. Das Schlimmste, was es gibt, ist die Vorschau beim Bachelor und der Bachelorette, weil die erzählen dir, was in der gesamten Staffel passieren wird. Du siehst schon, welche Teilnehmerinnen oder Teilnehmer weiterkommen. Du siehst schon Gesichter, du siehst, was für Dates die machen werden. Ich muss wirklich regelmäßig, und gerade im Fernsehen kannst du es ja nicht skippen, muss ich wirklich die Augen zumachen oder aus dem Raum gehen und dann habe ich aber Angst, dass ich was verpasse und guck dann immer so ein bisschen. Ich verstehe, ich finde das so unnötig. Nee.
Ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich irgendwie gar nichts...
Guckst du nichts, wo es eine Vorschau gibt?
Also ich glaube, es kommt so ein bisschen aufs Format drauf an, wie man das guckt, weil ich glaube, dass wenn ich früher so Germany's Next... Haben die das nicht auch?
Ich glaube fast alle. Also die großen Shows machen das fast alle.
Bei mich kriegt man mit sowas normalerweise, also wenn es so im Fernsehen ist, weißt du, du hast bis nächste Woche oder es wird so Folge. Mhm. Das finde ich schon, gibt schon Sinn. Ich glaube, mich kriegt man damit grundsätzlich, weil ich dann doch sehr neugierig bin. Aber ich gucke irgendwie nichts. Und ich finde, gerade im Netflix-Kontext ergibt das gar keinen Sinn, weil man ja davon ausgehen möchte. Und das finde ich manchmal sehr schwach, wenn, beziehungsweise ich würde es erwarten und mir wünschen, dass Serien sich dann anpassen an das Konsumverhalten, was man bei Netflix an den Tag sieht.
Und was mich halt auch dann in dem Kontext auch stört, ist, dass die Vorschau, also es gibt ja diese nächste Folge und dann lädt er. Und das kommt nach der Vorschau erst. Ich würde es dann auch verstehen, wenn man das davor schaltet, weil dann ergibt es doch Sinn. Weil dann werde ich ja eh die nächste Folge gucken, dann brauche ich auch die Vorschau darauf nicht. Und ich weiß, wie du erklärst, ich weiß ja, warum man das macht, aber bei mir wirkt das... So, das nicht das Gegenteil, weil ich werde die Folge ja trotzdem gucken, aber ich will nicht wissen, was schon passiert. Ich will überrascht werden. Das ist ja auch
Zeitverschwendung.
Ja, und ich will das Drama dann sehen, weil wenn ich schon sehe, oh, da werden sich die und die Drag Queen werden sich streiten, dann warte ich ja die ganze nächste Folge darauf. Dann bin ich ja, und die zeigen ja immer nur die Extremszenen, die Streitereien, die dramatischen Szenen, die zeigen ja nicht einfach so wirklich, oh, und das könnt ihr erwarten, die und die Challenge. Nee, und dann warte ich die ganze Zeit. Und meistens, muss ich ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob das...
Ist nie so gut, wie man denkt.
Genau, es wird immer übertrieben. Es wird so aus dem Kontext gerissen und sieht dann in dieser Vorschau viel dramatischer aus, als es dann im Kontext ist. Und das, ich brauche die nicht und manchmal lassen die sich halt nicht skippen, weil ich versuch's dann ja immer schon.
Das verstehe ich auch nicht, wenn man das nicht zu dieser Option einfügt.
Ja, dann muss man ja selber, also ich find's dann auch okay, einfach selber schnell weiterzudrücken und es ist dann in Ordnung, aber gerade dieser Netflix, dieses nächste Folge, das macht das doch einfach davor, dann muss ich mich nicht aufregen, muss nicht meine Augen zuhalten, wie so ein Kind bei einem Horrorfilm.
Ja, ich verstehe das nicht, warum sie es halt bei manchen diese Option immer einfügen und bei manchen nicht. Wahrscheinlich liegt es dann immer so ein bisschen, dass es die Netflix-eigenen Produktionen sind, wo sie das dann machen.
Ich weiß nicht. Gibt es so Leute, die sich das so richtig leidenschaftlich gerne angucken? Also die so sagen, oh mein Gott, ich brauche die Vorschau. Vor allem, ich finde es jetzt, was du gerade gesagt hast, mit einer Woche warten, finde ich ja ganz schlimm. Weil wenn ich eine Vorschau sehe, dann will ich doch erst recht nicht sehen, was ich erst in einer Woche sehen kann. Dann sitze ich ja die ganze Woche so. Ja, das ist bestimmt so Marketing.
Natürlich. Weil warum solltest du es machen, wenn es nichts bringt?
Ich brauch's nicht. So, Marike, was ist jetzt dein Hot Take?
So, ich mach's ganz kurz. Ich bin ja in letzter Zeit ein paar Mal über die Autobahn gefahren. Letztes Jahr war das ja ein bisschen öfters. Und ich muss einfach sagen, ich liebe Tempolimits. Ich freue mich auf den Tag, wenn in Deutschland Tempolimit 130 eingeführt wird. Ich weiß, für viele Leute wird das der schlimmste Tag sein wahrscheinlich. Aber ich finde es einfach, unabhängig jetzt von Umweltaspekten und so, ich finde es einfach so geil, entspannt, wenn Tempolimit 130 ist. Ich finde, das ist so ein ganz anderes Art, so eine ganz andere Art von Fahren. Ja. Wenn ich zwischendurch mal so ein BMW mit 170, 80, 90 von hinten angerast kommt und alle anderen haben Panik und ziehen zur Seite. Das ist eher so ein gemütliches Miteinanderfahren. Das ist eher so ein Sonntagsausflug statt so Stress ja. in Berlin zur Rush-Hour mit Auto und Fahrrad und allem nebeneinander, sondern es ist einfach so schön.
Total.
Und ich finde, es gibt Autofahren so eine ganz eigene Qualität und auch immer, wenn ich im Ausland bin und da ist 130, ich finde das einfach total toll. Ja, nicht, dass ich nicht auch schneller fahre, aber ich finde manchmal, man wird ja auch manchmal schneller, ohne das zum Beispiel zu merken und so, aber ich finde, dass es grundsätzlich einfach so schön entspannt ist bei 130. Und ich freue mich da wirklich drauf. Und ich merke das immer zum Beispiel, wenn man die A2 lang fährt. In Niedersachsen ist ja größtenteils Tempolimit. Dann kommt man über die Landesgrenze und auf einmal alles frei. Ja, ich bin da einfach, ich finde das einfach schön.
Ich stimme dir komplett zu. Ich bin auch pro Tempolimit. Und das ist, glaube ich, einer unserer kontroversesten Hot Takes,
ja,
ich weiß nicht, wir kennen ja auch die Pro-Kontra-Argumente. Also ich glaube, man muss jetzt nicht in eine Grundsatzdiskussion verfallen. Hier geht es ja so um ein ganz persönliches Autoerlebnis. Ja. Und wie du ja gesagt hast, nicht mal die ganzen Umweltaspekte, nicht das Ganze.
Nee, mir geht es da wirklich
egal,
einfach nur, wenn ich einfach nur für mich persönlich, wie ich es am liebsten möchte, würde ich einfach safe sagen, Tempolimit 130.
Ich finde es auch. Ich finde gerade die Autos, die im 200er-Bereich fahren, ich habe eh große Angst vor Geschwindigkeit. Also wir haben ja mal irgendwann drüber geredet, in irgendeiner Folge, wo wir über einen Autounfall gesprochen haben. Ich habe große Angst vor Geschwindigkeit, vor Rasern und so. Ich finde das höchst gefährlich. Und sowas, ein Tempolimit kann da einfach offensichtlich helfen. Und mir geht's da auch so. Also wenn ich bin jetzt für die Arbeit nach Polen gefahren und wir sind auch mit dem Auto gefahren und da ist 140. Und es war so wirklich nur der direkte Vergleich. Es war so viel entspannter zu fahren. Es war so viel schöner. Und jeder fährt da trotzdem seine 10 km/h mehr und so. Und das ist alles in Ordnung. Aber nicht dieses super aggressive Auffahren. Nicht dieses super, du musst dich umgucken. Es ist nur Stress, weil du Angst hast. Irgendwen behinderst du gerade mit deinem Auto.
Ich mag einfach nicht diese ganz großen Differenzen in der Geschwindigkeit.
Genau.
Weil ich finde es gar nicht, wenn jetzt zum Beispiel alle sicher immer 200 fahren würden oder so. Und es wäre so ein gleichmäßiger Strom. Fände ich das gar nicht so schlimm. Mhm. Also abgesehen davon, dass die Geschwindigkeit natürlich eigene Probleme mit sich bringt. Aber ich finde einfach, dass es dann zu so diesen riesigen Differenzen gibt zwischen dem Streifen ganz rechts und dem mittleren Streifen, wo man dann genötigt wird, recht schnell zu fahren. Ja. Und
Na, vor allem, wenn du den Luxus hast, dass es 3 Spuren sind. Ne? Ja. Wenn du 2 hast, dann so teilst du dir das mit den LKW.
Ja.
Und da willst du ja, kannst du ja auch nicht immer bleiben. Und dann, es ist unglaublich stressig. Mein Auto zum Beispiel, also ich kann damit sehr viel schneller fahren, aber ich habe ein Cabrio mit einem Stoffdach. Es ist so laut. Ich kann damit nicht schneller fahren als 140, weil mir sonst die Ohren abfallen.
Das erinnert mich auch an letztes Jahr. Amanda und ich und mein Freund und Olaf waren letztes Jahr in Österreich. Und wir sind nicht alle zusammen hingefahren. Ja. Und als wir auf dem Rückweg hatten, wir das Auto komplett vollgepackt. Es war richtig, weil es war die ganze Ausrüstung zum Aufnehmen war dabei. Ja. Es waren also riesiger Rechner und Mikros und alles Mögliche.
Unser Gepäck dann noch.
Unser Gepäck und Proviant brauchen wir auch mal viel, kennt uns
Olaf.
Und vorher bin ich früher immer so über die Autobahn gefahren, habe nicht verstanden, warum manche Autos so langsam fahren. Mhm. Und auf einmal mit einem vollgepackten kleinen Opel Astra habe ich diesen Moment erlebt, der einem wirklich Demut beibringt, wo man aufs Gaspedal drückt und es wirklich richtig durchdrückt und man mit 70 den Berg hochfährt und es nicht schneller geht und man Angst hat, dass man gleich wieder rückwärts rollt.
Yep.
Und das hat mich wirklich so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber ist übrigens nicht das gleiche Auto, das jetzt auf der Autobahn fast liegen geblieben ist. Das ist
unterschiedlich.
Der Opel hat es gut gemacht.
Er hat uns nach Hause gebracht. Heile. Mit
aber das
Gepäck.
War witzig, weil ich teilweise, kannst du dich noch an diese Verzweiflung erinnern, wo ich einfach gedacht habe, oh mein Gott.
Naja, bitte, weil bitte. Die Straßen in Österreich ist ja auch nochmal was anderes. Da hast
ja,
du
und
ja
in
dann.
Bayern.
Ja, genau. Und dann, genau. Und das Anfahren und das war schon spaßig.
Das war lustig. Es war eine amüsante Rückfahrt.
Ja, und wir sind aber heil angekommen. Aber ja, danach hast du bestimmt nie wieder geurteilt über die langsamen Geburten.
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich habe das manchmal, ich hatte davor es halt gedacht, halt super naiv, dass das eine Wahl ist.
Ja, manchmal.
Und dann habe ich gemerkt, nein. Also durchaus, kann durchaus manchmal so sein. Aber manchmal kann man auch einfach nicht schneller, auch wenn man sich das von ganzem Herzen wünscht.
Und aufs Gaspedal tritt. Mit ganzem
Total.
Herzen.
Ja. So.
Die Folge ist damit am Ende. Wir haben genug geredet und wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten und Meinungen zum Fall, zu den Hot Takes. Und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies in Crime.
Tschüss.
Thank you.